Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder zuhören wollt, wie wir beide über die NBA sprechen. Wir beide, das sind der heute etwas unausgeschlafene und unfrisierte
Ole Frerks
und ich, Max Marbeiter. Ich weiß nicht, ob ihr euch irgendwann schon mal gefragt habt, solltet ihr schon mal zugehört haben, weshalb ihr eigentlich zuhört? Ich glaube, spätestens seit letzter Woche wisst ihr, warum ihr zuhört, weil hier sitzt einfach die geballte Kompetenz. Wir haben vorausgesagt, dass Klay Thompsons Shooting Slump irgendwann sein Ende finden wird, dass es irgendwann dieses unfassbare Viertel geben wird. Und was macht Klay? Einen Tag später, glaube ich, 14 Dreier, 52 Punkte, ein Stürmband, überragend. Ja. Hast du dich gefreut, Ole?
Schon. Also, wie gesagt, wir haben ja damit gerechnet, dass es irgendwann kommt, aber die Art und Weise, es ist dann halt doch immer wieder sehr unterhaltsam. Also, gerade wenn du irgendwie den Kontrast siehst zwischen ihm und Curry oder Durant, wenn die ihre Scoring-Explosionen haben. Klay dribbelt halt nicht. Klay
guckt. Wirft.
Also Klay ist sehr wenig mit Ball in der Hand unterwegs. Klay wirft, genau. Also er kriegt den Ball, rennt um Blöcke, hat ihn dann, drückt sofort ab und dann ist er drin. Und dann ist so ein Slump auch einfach mal relativ schnell vorbei. Das ist aber auch geil, so viel wie wir uns auch gerne mal zwischendurch über die Warriors beschweren, was halt schon echt krass ist bei diesem Team irgendwie immer wieder und was, glaube ich, so ein bisschen zu häufig auch untergeht, ist halt, wenn einer von denen so heiß ist, dann tun die halt alles dafür, dass der immer weiter den Ball bekommt. Und Curry hatte natürlich den Rekord vorher mit 13 Dreiern in einem Spiel und trotzdem wäre die ganze Zeit, ja komm Klay, nimm. So, ja, ja. Du kriegst den Ball und Das steckt auch so ein bisschen dahinter, dass sie halt nach wie vor irgendwie nicht Probleme damit kriegen, sich irgendwie gegenseitig was zu neiden oder so, sondern die, gerade während der Regular Season, müssen sie halt die meisten Spiele eh nicht wahnsinnig ernst nehmen und wenn dann irgendwie einer einfach heiß läuft, dann kriegt er den Ball und gut ist. Das ist halt, glaube ich, schon auch wichtig für die Teamchemie, gerade bei so einem Team, das jetzt ja im Kern schon recht lange zusammen ist und ein bisschen erfolgreich war.
Ich glaube, das ist eins der großen Geheimnisse neben dem Talent irgendwie. Und ich meine, die Seas of More, die Pat Riley ja damals angesprochen hat, groß, die scheint es irgendwie nicht so richtig zu geben. Also ich finde es auch immer wieder interessant, auch wie sich das komplette Team gefreut hat, glaube ich, als Klay seinen vierten Dreier dann getroffen hat und alle irgendwie ausgeflippt sind, so auch so leichte Erleichterung, dass der Kollege langsam auch mal wieder was trifft. Aber das finde ich schon immer sehr cool zu sehen. Auch das Video, das die Woche irgendwie ziemlich bei Social Media rauf und runter gelaufen ist mit dieser Passstaffette. Ich meine, wir können uns ja echt beschweren, dass es, was das Endergebnis der Liga angeht, nicht wirklich cool ist, was die Warriors da abziehen. Aber wenn man so wieder aufs Kleinste runterbricht und einfach nur mal sich das Spiel anschaut, ist es halt schon einfach schön.
Ja, also gerade wenn Curry und Green die treibende Kraft hinter deren Plays sind, dann ist das einfach unfassbar schön anzuschauen, weil halt der Ball ist unheimlich schnell unterwegs. Es gibt also auf allen Positionen irgendwie viel Bewegung. Curry ist halt immer so ein... Also Curry ist in der Hinsicht so ein bisschen der Messi der NBA halt einfach, weil er den Ball immer schnell macht. So, das finde ich halt an seiner Spielweise nach wie vor total, total spektakulär und auch unterschätzt. Also ja. Man konzentriert sich immer auf diesen Wurf, aber diese ständige Bewegung ist halt irgendwie auch das, was die Warriors so besonders macht. Und in diesem Play sieht man das halt wieder wunderbar. Das ist unmöglich zu verteidigen, weil du es halt... Da ist so viel Spielintelligenz da, dass halt, wenn es schnell gespielt wird, ja, kannst du halt einfach nichts dagegen machen. Das ist schon nach wie vor einfach richtig beeindruckend. Dieses Disease of More-Thema, ich glaube, wenn, dann wäre es halt letzte Saison gewesen. Da gab es für mich schon so ein paar Situationen, wo man mal das Gefühl hatte, okay, die Stimmung ist jetzt vielleicht nicht mehr so richtig gut. Und diese Saison wirkt es aber eher so, als würden sie sich jetzt sagen, okay, wahrscheinlich, oder vielleicht ist das unser letzter Run zusammen. So mit Boogie sowieso letztes Mal, das hat Curry jetzt auch nochmal komplett offen gesagt, ja, nee, der ist nur hier, damit er nächstes Jahr einen guten Vertrag bekommt und einen Ring mit uns gewinnt. Diesen Gedanken, dass sie vielleicht nochmal schlafwandeln während der Regular Season und vielleicht irgendwie das Ganze ein bisschen zu locker nehmen, ich glaube, die Befürchtung aus Warriors Perspektive oder die Hoffnung aus der Perspektive aller anderen Teams muss man eher nicht haben. Also sieht für mich jedenfalls nicht so aus.
Es sieht so aus, als würden sie es ernst nehmen und hätten auch irgendwie Bock, den ein oder anderen Rekord nochmal zu brechen, irgendwie, keine Ahnung.
Curry und Durant haben beide Bock, noch einen MVP-Award zu gewinnen. Also ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil sie halt einfach beide doch recht gut sind, aber ich meine, so wenn die Zahlen bei Curry so bleiben, wie sie aktuell sind, was ziemlich krank wäre, weil es halt 50-50-90 bei über, ich glaube, 33 Punkten pro Spiel ist, was halt gab's noch nicht. Sollte es eigentlich auch nicht geben, sollte nicht erlaubt sein, aber dann kommt es halt schwer daran vorbei, ihn da zumindest irgendwie in die Top 2 oder Top 3 zu setzen. Und so wie es momentan läuft, sieht es halt für mich schon danach aus, als würden die sich halt in der Hinsicht auch gegenseitig gerne noch eine Weile pushen.
Was ich mir jetzt gerade gedacht habe, als du gesagt hast, okay, letzte Saison war es ein bisschen schwieriger, vielleicht zwischenmenschlich, diese Saison geht es irgendwie ein bisschen besser, ob man sich vielleicht nicht sogar im Sommer zusammengesetzt hat und man vielleicht schon auch so ein bisschen weiß, vielleicht hat Durant auch schon durchklingen lassen, dass er sagt, hey Freunde, okay, das ist jetzt wirklich unsere letzte Saison. Also es ist jetzt viel Spekulation natürlich, aber es wäre natürlich auch nochmal wirklich so ein Ding, dass es bewusst ist. Also nicht mal so, okay, wir spüren das jetzt, sondern okay, wir wissen es, dass Durant vielleicht Bock hat, nochmal was anderes zu machen. Und dass du dann halt nochmal sagst, okay, wir reißen uns jetzt nochmal komplett. Was heißt, wir reißen uns zusammen, sondern wir schauen jetzt nochmal, dass wir wirklich das Bestmögliche aus dem rausholen, was wir haben. Und ich meine, wenn das Bestmögliche rausgeholt wird bei den Warriors, dann ist es halt auch einfach unfassbar gut und unfassbar schön. Was ich auch sehr schön fand, war Clays Vergleich mit Jackie Moon, mit seinem Stirnband.
Ja, absolut.
Kombiniert dann mit seinem Halloween-Outfit. Ist auch, ist der Punkt, weshalb wir Clay so lieben, ne?
Ist ein einzigartiger Dude. Ja. Ich glaube, anders kann man das schwer ausdrücken. Ja. Einfach ein Guter.
Einfach ein Guter, genau. Ich meine, dass er aus nach diesem Vergleich mit Jackie Moon an Halloween im Jackie Moon-Kostüm auftauchen würde, hätte man eigentlich fast vorhersehen können, ne?
An sich.
Gleichzeitig hätten wir natürlich beim Blick auf die Schedule auch vorhersehen können, dass hätten wir etwas präziser vorhersehen können, wann der Shooting Slump ein Ende finden könnte. Also dass es jetzt ausgerechnet gegen die Bulls passiert, war jetzt gar nicht so weit hergeholt eigentlich. Was mich
auch irgendwie das verstehe ich jetzt nicht.
Das bringt mich direkt zu meinem ersten Timeout, 30 Sekunden Timeout.
Okay, bist du bereit? Sekunde. Das habe ich gar nicht vorbereitet, das tut mir sehr leid.
Was? Das ist die Essenz dieses Podcasts.
Ja, ich dachte, es geht sowieso um nichts anderes als die Bulls, deswegen hatte ich die Hoffnung gar nicht.
Um falschen Fuß erwischt.
30 Sekunden laufen ab jetzt.
Der Punkt ist nämlich, wir machen es ja immer so ein bisschen über die Bulls lustig, also die Defense ist halt auch desolat, nur es wird immer, also überall, wo du hörst, ja, die Bulls sind so unfassbar schlecht. Der Punkt ist aber, der beste Verteidiger fehlt, der wichtigste Verteidiger fehlt, der wahrscheinlich vielseitigste Offensivspieler fehlt, plus der beste Bankspieler. Und in der jetzigen Konstellation war es klar, dass sie von den Warriors auf die Mütze kriegen. Aber wenn bei den Warriors jetzt natürlich nicht gleiches Niveau, aber wenn Draymond, Iggy plus wahrscheinlich Durant fehlen würden, sehen die auch nicht mehr ganz so gut aus.
Auszeit. Alle Mann wieder zurück aufs Feld.
Alle Mann wieder zurück aufs Feld, das war es auch schon. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Sollen wir zu den Lakers kommen? Damit.
Ja, ich will dir jetzt nämlich nicht die Illusion nehmen und sagen, dass sie auch gegen ein in Bestform angetretenes Bulls-Team diese Explosion von Clay durchaus möglich gewesen wäre.
Wollte ich nur damit aussagen, dass die Bulls nicht ganz so mies wären, wenn diese Verletzungen nicht passiert wären. So wollte ich es eigentlich sagen. Sie wären trotzdem mies, aber sie wären nicht ganz so mies.
Na gut.
Ist das okay?
Ich überlege mir das bis zur nächsten Auszeit.
Okay. Gut. Lakers. Gab es ein bisschen Stress unter der Woche. Magic Johnson war mit dem Start nicht so 100% einverstanden, hat sich dann Luke Walton, den Coach, geschnappt und gesagt, er findet es total beschissen, dass es kein Offensivsystem gibt und dass die ganze Sache jetzt gefälligst zu laufen hat. Wie findest du?
Einerseits ist es, also das ist zu dem Zeitpunkt waren sie bei 2-5, glaube ich. Ne? Da, ich finde es vollkommen okay, da ein Gespräch zu führen. Ist, glaube ich, auch vollkommen normal, ich glaube, was eigentlich eher das Problem ist und was halt so ein bisschen das Lakers-Thema ist, dass es halt sofort durchsickert. Also dass es halt irgendwie außerhalb der Organisation dann Leute davon wissen, dass darüber berichtet wird und dass vor allem auch dann so Details wie Magic war sehr aggressiv und Magic hat einen sehr scharfen Ton angelegt. Solche Sachen finde ich halt immer schwierig, weil sie für mich halt irgendwie auch so ein bisschen ein nicht ganz ideales Arbeitsklima in so einer Organisation zeigen. Also gerade für einen Coach, ich meine, das ist halt andererseits auch was wir, glaube ich, im Sommer schon wussten, dass es passieren würde, dass früher oder später über Luke Walton als Coach auf jeden Fall geredet wird, weil das halt grundsätzlich bei jedem Team, bei dem LeBron ist, der Coach relativ, ja, was heißt einen unmöglichen, aber doch einen sehr, sehr schwierigen Job hat. Also ich meine, Eric Spoelstra wissen die Leute auch auf jeden Fall erst zu schätzen, seitdem LeBron nicht mehr bei den Heat ist. Und früher dachte man, also in der ersten Saison wollten auch die Spieler der Heat sind zu Pat Riley gegangen und haben den gefragt, ob der nicht wieder das Team übernehmen will, weil sie keinen Bock auf Spoelstra hatten. So, das ist halt alles irgendwie nicht neu und daher irgendwie vorhersehbar. Das ist so früh passiert. Ich meine, mein Gott, das ist halt nicht ideal, aber so richtig überrascht hat es mich jetzt nicht. Wie waren deine Reaktionen?
Ja, also was heißt überrascht? Überrascht hat es mich jetzt auch nicht zwingend und trotzdem finde ich die Art und Weise, wie sowas abläuft, finde ich total schwachsinnig. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal, also ich weiß auch nicht, ob man nach 7 Spielen schon irgendwie so ein Meeting braucht, in dem man irgendwie erstmal vieles in Frage stellt, also auf die Art und Weise, man kann sich ja zusammensetzen, ist okay. Aber wenn wir sagen, Offensivsystem, ja, er sieht kein Offensivsystem, mag sein, aber er hat seinem Coach nun mal, vielleicht auch in Absprache, ich weiß nicht, wie es genau abläuft, aber er hat ihm ein Team an die Hand gegeben, bei dem jeder sagt, keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
Und ich glaube, das ist halt so, Luke Walton darf sich nicht hinsetzen und Magic Johnson aggressiv anschreien dafür, dass er ihm keinen Backup-Big Man zum Beispiel geholt hat oder dass es kaum Schützen im Team gibt, dass richtig. KCP 12 Millionen im Jahr verdient und nicht mehr Basketball spielen kann. So, das ja. ist... Ja, das also der Job, den Magic und Pelinka gemacht haben, ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass man sagen kann, dass da lief alles ideal.
Eben, und sich dann hinzustellen und den Coach, der ja sowieso schon im Sommer von allen möglichen Leuten indirekt in Frage gestellt wurde, indem man eben gesagt hat, wie du ja auch schon gesagt hast, dass es halt wahrscheinlich schwierig werden könnte, so mit LeBron und junger Coach und Coaches und LeBron generell. Und dann nach 7 Spielen irgendwie so ein Meeting einberuft und dann irgendwie da noch die Details nach außen sickern, das ist einfach in meinen Augen komplett schwachsinnig. Und dann frage ich mich, also was ist die Intention dahinter und warum muss man sich immer, das ist für mich total kontraproduktiv, also klar, sie haben jetzt gegen die Blazers gewonnen, aber du schaffst hier eine Baustelle oder du vergrößerst eine Baustelle, die absolut nicht nötig gewesen wäre. Also die Baustelle Luke Walton gibt es ja irgendwie eh schon in der öffentlichen Konversation, aber dann machst du das noch viel, viel problematischer, ohne Druck eigentlich. Klar, hätten alle gern gehabt, dass der Start besser funktioniert, aber dass es da am Anfang Probleme geben dürfte, zumal ja dann auch noch die Sperren dazu kamen von Ingram und Rondo, also vor allem auch von Ingram, das darf man ja auch nicht vergessen und da musst du alles nochmal durcheinander werfen und also sorry, ich finde, klar, der Start war nicht gut, aber da irgendwie so ein Riesending draus zu machen, so früh in der Saison, auch unter den Voraussetzungen, nochmal, ich finde, das Team ist halt für den heutigen Basketball sehr, sehr schwer zusammenzustellen und
Ich frage mich halt auch, was irgendwie die Erwartungen dahinter sind. Also natürlich so die Lakers, wir sind die Lakers, wir müssen unbedingt Meister werden und wenn wir nicht alles wegplanieren, dann gibt's Probleme. Natürlich ist das Selbstverständnis, aber wenn man jetzt irgendwie so auf den Kader guckt und darauf, wie das Team bisher gespielt hat, also sogar in diesen 7 Spielen, sie waren in jedem Spiel drin. Also es war nicht so, dass sie wurden noch keinmal richtig rausgeballert. So das einzige richtig deutliche Spiel, was die Lakers bisher hatten, war ein deutlicher Sieg gegen die Suns, der halt nicht zählt, weil es die Suns sind. Aber sie waren in jedem Spiel drin. Das ist erstmal relativ positiv. Dann, wenn man sich die Offense anguckt, aus den Möglichkeiten, die da sind, wurde, glaube ich, nicht das Maximum bisher rausgeholt, aber es wurde auch nicht ganz wenig rausgeholt. Also die Offense ist ja durchaus, ich glaube, Platz 11 sind sie momentan beim Offensiv-Rating. Und was halt sehr sinnvoll ist, angesichts des Kaders, ist, dass sie halt so schnell spielen, wie sie es jetzt tun, weil dadurch im Idealfall kannst du halt, wenn du sogar nach Treffern des Gegners halt sofort das Spiel schnell machst und versuchst in Fastbreak zu gehen, dann idealerweise kommst du schnell zum Korb und musst dann halt nicht, bist nicht darauf angewiesen, irgendwie im Setplay dir irgendwelche Dreier zu erarbeiten für Leute, die dann keine Dreier treffen können. So, also auf die Art und Weise kaschierst du gewisse Lücken, die dieser Kader einfach hat.
Ja.
Und das ist ja schon etwas, was von Walton kommt. Im Setplay haben sie...
Ja,
genau. Und irgendwie auch eine Mentalität. Und das finde ich eigentlich positiv. Also das ist ja auch ein absolut einer der prägenden Gründe dafür, warum es offensiv bisher gut läuft. Im Setplay, wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, was LeBron gerade so die letzten 6, 7 Jahre gespielt hat. Ich weiß nicht, wie leicht es da ist, ein richtiges System zu installieren. Also natürlich kannst du gewiss, also Offball zum Beispiel einiges einplanen und laufen lassen, aber LeBron ist auch deshalb ein Basketball-Genie, weil er halt nicht unbedingt immer Plays braucht, sondern weil er halt sehr häufig aus Plays auch aussteigt und dann irgendwie sagt, hier komm, lass Pick and Roll laufen und halt die Sachen dann einfach selber diktiert. Das ist nicht, also das ist einerseits eine Stärke und andererseits auch eine Schwäche, glaube ich, des Teams, weil halt die Offense ist letztendlich LeBron. Deswegen sind seine Teams auch fast immer ziemlich schlecht, wenn er nicht spielt. Ich finde, also das ist jetzt bei den Lakers aktuell anders. Die sind tatsächlich sogar wesentlich besser, wenn er nicht auf dem Feld steht, was ich sehr interessant finde. Aber ist jetzt so früh in der Saison natürlich auch noch nicht mega aussagekräftig. Aber so von den Plays, die Lakers eigentlich laufen wollen, siehst du ja fast mehr, wenn er halt nicht spielt. Also weil halt, wenn er auf dem Court steht, dann ist halt LeBron nach wie vor so ein bisschen das Alpha und Omega jedes Angriffs und es ist dann nicht, es läuft ja auch einfach nicht so wie bei den Warriors, dass der Ball die ganze Zeit schnell bewegt wird und hin und her und überall hast du Bewegung und Aktivität, sondern es ist halt nach wie vor einfach, da ist ein Typ, der in erster Linie das Geschehen ziemlich kontrolliert. Ich weiß nicht, wie viel du da offensiv dann vorgeben kannst oder auch überhaupt vorgeben solltest, weil die Stärken, die er hat, muss man ja auch irgendwie, also sollte man ja im Idealfall auch ein bisschen nutzen.
Genau die Frage habe ich im Endeffekt auch gestellt, ob es überhaupt möglich ist, mit einem Spieler wie LeBron, also total wertfrei, oder mit so einem dominanten Spieler wie LeBron wirklich ein Offensivsystem zu installieren. Also einfach, du siehst ja auch, er hat ja jetzt nicht das Bedürfnis, auch wertfrei gesagt, jetzt irgendwie da viel Verantwortung abzugeben, momentan, wenn er auf dem Feld steht. Also es ist viel, er hat den Ball und kreiert. Und weiß ich nicht, ob es funktionieren würde, wenn Walton auf einmal sagen würde, so, pass auf, LeBron, du bist jetzt Offball und oder beziehungsweise wir sind nicht Handoff an der Dreierlinie, du cuttest in die Zone, dann nach außen, Block für, also Pick für Ingram und dann stehst du an der Dreierlinie. Weiß ich nicht, ob LeBron sagen würde, klar, Coach, läuft. Da frage ich mich schon, ob es gehen kann. Andererseits, wo man vielleicht Magic irgendwie einen Punkt geben kann, ist was so abseits des Balles passiert, wenn LeBron den Ball hat. Also klar, vielleicht braucht LeBron auch dieses Statische um sich herum, um dann selber kreieren zu können, wie du sagst, um dann selber auch irgendwie die sich Plays oder die Defense lesen zu können und dann eigene Plays kreieren zu können in dem Fall. Aber teilweise steht sich's halt schon auch ein bisschen auf den Füßen, merkst du. Es liegt dann natürlich auch wieder an den Spielertypen. Also wenn du dann irgendwie, weiß ich, in Portland gab es jetzt auch irgendwie Szenen, wo dann JaVale dann unten im Lowpost ein bisschen aufgerückt ist, Richtung Dreilinie stand er bei Ingram und ich weiß nicht, Lonzo stand dann auch. Also es war alles sehr, sehr eng. Und es war so im Prinzip Seite freimachen für LeBron, aber irgendwie gab es dann auch, es gab keinen Ausstieg aus dem Play, wenn jetzt LeBron nicht zum Korb gekommen wäre. Und da kann man natürlich dann schon sagen, okay, vielleicht muss man da irgendwie noch ein bisschen mehr Off-Ball-Aktionen starten, aber wie gesagt, weiß ich nicht, ob das mit LeBron funktioniert. Denkst du, dass wirklich LeBron komplett die Züge in der Hand braucht, um die Offense orchestrieren zu können?
Nee, nicht komplett. Ich glaube, dass das bei den Heat zum Beispiel damals auch deshalb so gut funktioniert hat, weil dadurch, dass Riley im Hintergrund war, ansatzweise organisationell die Struktur und auch irgendwie so die Machtverhältnisse so waren, dass LeBron halt nicht alles entscheiden durfte, sondern dass er sich halt auch so ein bisschen mal fügen musste. Und ich glaube, das hat ihn zu einem wesentlich besseren Spieler gemacht. Ich glaube aber, dass er mittlerweile an einem Punkt ist, wo jemand wie Luke Walton, der in seinem Draft-Jahrgang war, hat ihm halt nichts zu sagen letztendlich. Also natürlich kann man dann trotzdem zusammenarbeiten und ich denke auch, dass er für jeden Vorschlag, also dass er sich jeden Vorschlag anhört und mit Sicherheit auch was umsetzt. Aber wie viel jetzt jemand wie Walton oder auch vorher Tyronn Lue ihm wirklich sagen kann, LeBron, du machst jetzt das, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Aber damit habe ich also ein Problem.
Ich finde es auch ein bisschen problematisch.
Weil, also, ich weiß,
weil es halt auch auf den Kader ankommt. Also das hast du ja eben schon angesprochen. Ich finde bei Kuzma zum Beispiel siehst du halt, der weiß sehr gut mittlerweile oder also ziemlich gut auf jeden Fall schon, wie er davon profitiert, von der Aufmerksamkeit, die LeBron auf sich zieht. Die spielen, finde ich, ziemlich gut zusammen, weil er halt, der ist halt ja auch jemand, der instinktiv dann mal Backdoor geht oder der halt Lücken findet, der halt auch einen ordentlichen Wurf hat. Bei Ingram zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass der noch überhaupt gar nicht weiß, was er jetzt eigentlich neben LeBron auf dem Feld gerade anstellen soll. Also das kommen dann irgendwelche Post-Ups, wo er halt mit seiner nach wie vor Lauchstatur irgendwie kleinere Gegner irgendwie aufposten will, was aber irgendwie nicht sein Spiel ist. Und bei ihm habe ich so häufig das Gefühl, dass der noch so ein bisschen dazwischen hängt. Aber das ist halt, wenn du so ein junges Team hast und dann so diese überdominante Figur, die halt nicht nur spielerisch, sondern halt auch irgendwie so von der Ausstrahlung her halt so diese Macht und diesen Einfluss hat, ist es sehr, sehr schwer, glaube ich. Also gerade auch bei Ingram, der hat dann jetzt 4 Spiele, war er nicht dabei. Das hilft natürlich auch nicht, wenn du irgendwie da so eine gewisse Kontinuität herstellen willst. Aber ja, also da hat LeBron ja wiederum recht, wenn er sagt, das ist halt irgendwie nicht auf Knopfdruck herstellbar alles.
Nee, ist es auch nicht. Aber genau für solche Situationen brauchst du nun mal einen Coach. Also weil der eben auch, also ich möchte nicht sagen, dass Luke Walton mehr plant vom Basketball als LeBron James, aber Luke Walton steht an der Seitenlinie und Luke Walton kann sich vielleicht auch einen Ingram besser zur Seite nehmen und kann sagen, hey, mach mal so und so und vielleicht auch im Zusammenspiel mit LeBron. Wenn dann aber halt, ja, irgendwie unterschwellig die Autorität von Walton schon irgendwie untergraben ist, weißt du ja auch nicht, wie das bei den Jungen, also vielleicht ist es auch für einen jungen Spieler gar nicht so einfach zu sagen, okay, du, ich habe auf der einen Seite den Coach und ich habe auf der anderen Seite LeBron. Und LeBron hat theoretisch mehr Macht, aber der Coach entscheidet wiederum theoretisch, in welche Richtung orientiere ich mich jetzt? Wo hole ich mir jetzt meinen Rat? Wahrscheinlich holt er sich im Endeffekt, vielleicht passiert es auch gar nicht so, im Endeffekt holt er sich vielleicht bei beiden, aber ich finde die Konstellation, kam mir jetzt gerade irgendwie, finde ich gerade für ein junges Team nicht so einfach, ehrlich gesagt, wenn du, und ich möchte jetzt, es soll jetzt überhaupt nicht keine große LeBron-Kritik werden oder so, weil das kann ja schnell abdriften, aber ich finde es irgendwie schwierig. Je länger ich drüber nachdenke, desto ja, komplizierter finde ich es. Wobei wir, ich meine, ich habe vorher gesagt, wir sind noch beim Anfang, als es um Walton ging, genauso sind wir bei LeBron auch noch am Anfang. Aber ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir, man müsste mehr passieren lassen. Und man hat am Anfang gesagt, man schaut sich's an und jetzt ist man irgendwie schon so in so einem, nicht in einem Panikmodus, aber jetzt hat man schon so die erste DEFCON-Stufe erhöht, irgendwie so ein bisschen.
Ja, absolut. Also ich finde es auch schwierig. Das ist halt so ein Punkt, wo ich es auch schon seit Jahren irgendwie total spannend finden würde oder spannend gefunden hätte, weil mittlerweile würde es nicht mehr passieren, wenn er halt mal für einen Popovic gespielt hätte.
Ja.
Weil der halt irgendwie so eine Autorität hat, weil, also ich finde, was man absolut kritisieren kann, auch wenn es früh in der Saison ist und auch wenn LeBron sich diesen Status natürlich irgendwie erarbeitet hat, er spielt halt gar keine Defense mehr. Er hat auch keinen Bock und da ist null Einsatz in der Defense, kein Interesse, sondern er steht da dann häufig einfach so ein bisschen rum. Offensiv steht er, wenn er den Ball abgegeben hat, auch häufig irgendwie so knapp hinter der Mittellinie, nicht am Play beteiligt, aber irgendwie halt in der Nähe. Und wie gesagt, er hat diesen Status und ich will da jetzt auch überhaupt nicht sagen, so was bildet er sich ein, aber natürlich bei so einem jungen Team ist jetzt halt nicht unbedingt so, dass er dann als der Leader mit einem super Beispiel vorangeht, das muss man halt schon sagen. Und da hast du halt auch wieder das Problem, ein Popovic könnte dann vielleicht im Huddle LeBron sagen, reiß dir mal ein bisschen den Arsch auf in der Verteidigung. Das wäre jetzt nicht ganz schlecht, wenn wir, gerade wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen, weil so in diesen knappen Spielen, dass sie viele davon am Ende verloren haben, das hat schon auch damit zu tun, dass sie keine Stops halt hinkriegen in den wichtigen Situationen. Und Walton kann das halt sagen und dann zwei Tage später liest du bei ESPN dramatisches Meeting zwischen Magic Johnson und Luke Walton. Magic schrie Walton an, wie kannst du es wagen, so mit meinem neuen Superstar zu sprechen? So nach dem Motto. Also das ist halt, das ist schon schwierig. Also wie gesagt, ich finde auch dadurch, dass halt LeBron diesen Wert in der Offense nach wie vor hat und der auch defensiv, es gibt immer noch wesentlich schlimmere Spieler als ihn, auch wenn er sich nicht anstrengt, gibt's, also er ist wahrscheinlich so momentan vom Impact her defensiv eine Null, während viele Spieler minus defensiv sind. Mhm. Also von daher ist es jetzt nicht so, dass das irgendwie das Überdrama wäre. Und ich glaube auch, dass die Lakers ultimativ nicht in einer dramatischen Situation sind. Also ich sehe, auch wenn dieses Team seine Schwächen und Fehler hat, ist es halt trotzdem ein Team, das für mich ein Playoff-Team sein sollte. Und ich glaube auch, dass früher oder später wird sich LeBron sogar ein bisschen anstrengen. Aber es ist halt einfach eine sehr schwierige Ausgangssituation. Und deswegen, also mich wundert es nicht, dass halt dann wir nach 2-3 Saisonwochen schon über Luke Walton sprechen. Irgendwie hat man es halt kommen sehen. Es ist irgendwie ein bisschen schade, wie vorhersehbar das alles ist. Aber wie gesagt, gehört anscheinend so ein bisschen mit dazu. Also ich wüsste auch nicht, wie man es vermeiden sollte. Weil wie gesagt, so dieses Standing, um jetzt einem LeBron wirklich zu mach mal so, sonst gibt's Probleme, hat halt einfach kein Mensch und hat schon gar nicht Luke Walton.
Nee, das kann eigentlich nur von LeBron kommen. Also nur LeBron kann von sich aus sagen, okay, ich höre auf das, was Luke Walton sagt und wenn ich anderer Meinung bin, dann schauen wir, dass wir das im Dialog klären. Kann eigentlich nur so gehen. Also selbst Magic kann ja nicht sagen, LeBron, hör Luke Walton zu. Also kann er schon sagen. Ich glaube trotzdem, dass es dann irgendwie nicht funktionieren würde.
Aber das ist halt dann wiederum der große Unterschied, nur ganz kurz noch weil ich das wegen Miami gesagt hatte. Pat Riley hat damals gesagt, Spoelstra ist unser Coach, hört auf ihn, er macht das. Ich stehe zu 100% hinter ihm. Ja. Das wäre ganz cool gewesen, wenn die Lakers das auch zumindest über 3 Saisonwochen hinbekommen hätten und nicht schon nach 7 Spielen das durchsickert, dass Walton in irgendwelchen Meetings zusammengestaucht wird und dass halt der also Druck erhöht wurde. Ich meine, was soll denn der Scheiß, der Druck erhöht? Der Druck ist eh hoch genug. Lass den vielleicht, also im Idealfall, um mit Druck umzugehen, brauchst du halt vielleicht noch jemanden, der dir den Rücken stärkt. Und wenn das nur Genie Buss tut, aber Magic jetzt schon irgendwie da mit solchen Dingern anfängt und die vor allem durchsickern, wie gesagt, das ist mein größtes Problem damit, dann ist das kein gutes Zeichen.
Ich bin bei dir, dass es das größte Problem ist, dass es durchsickert, aber ich bleibe auch weiterhin dabei, dass das Meeting an sich in der Art und Weise, wie es abgelaufen ist, auch schon ein Problem ist, weil selbst wenn es nicht durchgesickert wäre, wäre Walton, und wenn es auch nur persönlich wäre für ihn, schon geschwächt gewesen und geht mit einer anderen, ja, glaube ich, geht anders an seine Arbeit, als wenn er wüsste, er hat irgendwie freie Hand. In meinen Augen ist es kontraproduktiv und man müsste vielleicht auch, egal wie viele Erfolge man hatte, egal wie viel man von diesem Sport versteht, sich auch zurückhalten, weil sonst brauche ich keinen Coach. Ganz einfach. Also dann kann ich es auch lassen. Dann kann Scottie Pippen hat ja auch bei The Jump hat er auch gesagt, er glaubt, dass Magic gerne LeBron nochmal trainieren würde. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Vosch saß daneben, hat gesagt, er hätte noch keine Informationen dazu. Aber
ja, ich glaube, bei The Athletic war auch zu lesen, dass Magic da auf Coaching keine Lust hat. Der ist mal kläglich damit gescheitert vor 30 Jahren.
Ja, genau. Nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber ja, wozu habe ich einen Coach, wenn ich den Coach nicht zumindest halbwegs machen lasse? Und wenn ich nicht zumindest sage, okay, Luke Walton ist jung, aber Luke Walton war auch schon Teil eines der besten Teams der Liga-Geschichte als Coach. Ich weiß nicht, wie gut er als Coach ist. Man kann es jetzt irgendwie schwer einschätzen, weil die Warriors waren zu gut, die Lakers waren irgendwie eine Zeit lang zu schlecht, finde ich, als dass man da wirklich was Valide sagen könnte. Und jetzt hast du halt jetzt zum ersten, aber selbst jetzt, also ich meine, wenn er damit wirklich eine fließende Offense hinkriegt im Laufe der Saison, dann ist er ein Genie.
Ja, das könnte man so sagen.
Ja, und wie gesagt, ich finde auch, ein Punkt ist einfach, es liegt auch an Magic und Pelinka, die halt das Team so zusammengestellt haben. Also sicherlich auch im Austausch mit Walton, aber es ist halt auch ein Faktor, der ihm die Arbeit nicht zwingend erleichtert.
Was da so. Ja, was ich auf jeden Fall noch nur wegen Walton, also falls da was passieren sollte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast von Chris Broussard, den man jetzt auch absolut nicht immer ernst nehmen soll, aber das von ihm dann direkt kam, sollten die Lakers sich entscheiden von Walton, also sich von Walton zu trennen, keep an eye out for Jason Kidd and Mark Jackson. Das fände ich halt so geil. Also einfach aus Comedy-Gründen. So, die Lakers sind sowieso schon der größte Zirkus der Liga, das war von vornherein klar und das ist auch einfach so, also es gibt quasi jeden Tag irgendwie eine neue Story aus L.A., mit der man sich irgendwie befassen muss. Wenn du da jetzt halt noch Kid oder, also vor allem so diesen pseudo-autoritären Mark Jackson da reinpackst, ich fände es so geil. Ich würde es so gern sehen. Also das wird, glaube ich, auf keinen Fall passieren, aber es wäre großartig. Von daher so ein kleines bisschen drücke ich also allen die Daumen, dass das passieren wird.
Mehr Charaktere, mehr Dickköpfe, das ist auf jeden Fall gut. Kommen wir nach Minnesota. Geile Trikots,
wollen wir vielleicht noch ganz kurz sagen, Tyson Chandler.
Tyson Chandler, richtig,
den wollen wir nicht vergessen. Den die Lakers sich jetzt holen, weil sie bisher komplett abhängig von McGee sind. Also um das nur mal ganz kurz zu sagen, wenn McGee auf dem Feld steht, 102er Defensivrating, das ist ein ziemlicher Topwert. Mhm. Ohne ihn fast 115, das ist eine Katastrophe. Wenn er nicht auf dem Feld steht, so die Gegner treffen 75% ihrer Würfe in Courtnähe, was echt beeindruckend ist, also muss man schon sagen. Und der kleine Haken dahinter, nicht nur, dass es bisher keinen Backup gab. McGee hat, ich habe mir das vorhin mal kurz rausgesucht, der hat 2011-12 in der Saison hat er 25,2 Minuten im Schnitt gespielt. Seitdem ging es Jahr für Jahr runter auf 18,1, 15,8, 11,11, 10,9, 9,6. Letzte Saison 9,5 Minuten im Schnitt für die Warriors gespielt. Aktuell 27,1 Minuten pro Spiel. Man sieht, also auch wenn er das bisher überragend macht, da kann man echt nicht sagen, er führt die Liga momentan bei den Blocks an, ist offensiv echt im Pick and Roll bisher saustark, also drückt halt irgendwie alles rein, 64% aus dem Feld, richtig gut, also mehr als sie sich von ihm erhoffen konnten, nur kann es halt auch die Uhr danach stellen, dass er in 2-3 Wochen platt ist und das halt dann hätten die Lakers quasi gar nichts gehabt, jetzt werden sie Tyson Chandler holen, der natürlich nicht mehr der Tyson Chandler ist, der vor dieser Zeit, als McGee noch viele Minuten zuletzt gespielt hatte, der da noch war, aber zumindest nochmal ein aktiver Körper ist, der weiß, was er zu tun hat, um es relativ neutral auszudrücken. Vor allem
defensiv, ja.
Was hältst du von der Verpflichtung?
Ich sehe es genauso. Also es war ja immer das große Thema bei den Lakers, dass einfach hinter McGee sehr, sehr dünn wird und dass eben auch McGee eigentlich nie so wirklich so intensiv gespielt hat, oder vor allem die letzten Jahre nicht so intensiv gespielt hat. Und von daher war die Frage, okay, du brauchst irgendwann über kurz oder lang einen Center. Und ich finde, da ist Tyson Chandler eigentlich schon eine relativ gute Besetzung, auch in dem Wissen, dass er jetzt eben nicht mehr ganz der Alte ist, aber beziehungsweise er ist jetzt der Alte.
Riesenwitz. Top-Scherz.
Ja, ne, war super. Egal. Zumindest, ich habe es ja gerade auch schon kurz gesagt, die defensive Grundeinstellung ist auf jeden Fall, oder er weiß, was er defensiv zu tun hat und kann dann vielleicht auch die ganze Geschichte besser orchestrieren.
Auch wenn die letzten Eindrücke von ihm in Phoenix wirklich verheerend waren, aber man weiß es natürlich nicht so recht, weil es halt Phoenix ist.
Richtig, genau, also da muss man halt sehen, aber so, ich finde es richtig, ich meine, momentan ist jetzt auch nicht viel anderes auf dem Markt, also vielleicht Robin Lopez kommt vielleicht irgendwann noch auf den Markt, wer weiß, aber...
Willst du einen Timeout?
Nein, das war jetzt Lakers bezogen. Das war jetzt rein.
Na gut.
Aber,
ich frage nur.
Ich melde mich dann schon. Nee, aber also momentan ist ja jetzt nicht viel möglich und da ist sowas, gib ihm 10 Minuten und dann kannst du bei McGee vielleicht nochmal ein paar Minuten runtergehen und dann hat sich
das im
Endeffekt schon gelohnt.
Also jetzt gegen Portland haben sie ja Zubac zum ersten Mal auch ein bisschen mehr spielen lassen. Fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Also es ist halt nochmal, der ist halt nicht so ein, bei weitem nicht so eine athletische Präsenz, aber es ist schon dafür, hat schon gewisse Fähigkeiten, die auch helfen. Und ich meine, jetzt kommt ja Moritz Wagner auch langsam in Spielform. Also hat jetzt gerade sein G-League-Debüt gegeben, wurde direkt danach hochgezogen. Also ich nehme an, dass der innerhalb der nächsten Woche auch auf jeden Fall sein NBA-Debüt dann geben wird. Da muss man mal schauen, wie schnell er dann vielleicht wirklich schon so ein fixer Teil der Rotation sein kann, weil also gerade ist natürlich defensiv dann wiederum niemand, der diese Schwachstellen da ausmerzen kann, aber dafür offensiv zumindest jemand, der halt Shooting mitbringt als einziger von den Big Men, den die Lakers haben.
Es ist ja auch ein Offensivsystem gefragt, kein Defensivsystem.
Genau, da geht es um die Identität. Defense ist völlig egal, das sollte eigentlich durch die Aktivitäten der Offseason komplett klar sein.
Ja, genau.
Verdammt nochmal, Luke, reiß dich zusammen.
Es wird auch niemand bezahlt, um Defense zu spielen.
Willst du noch eine Timeout oder was?
Nein, das ist alles reiner Lakers-Bezug.
Es wär zumindest ganz gut, wenn sie von diesen, also ich glaube, das ist auch der Plan, dass sie von diesen Experimenten mit LeBron oder Kuzma auf der 5 weggehen. Also
ja.
Gerade bei LeBron, solange er halt keinen Bock hat zu verteidigen und sich aktiv dagegen weigert, ergibt es halt auch einfach keinen Sinn. Also dann natürlich, also diese Lineups sind dann zwar auf der anderen Seite kaum zu verteidigen, aber sie stoppen halt auch niemanden. Und das ist dann...
Es ist halt ein reiner Schlagabtausch. Wie jetzt gegen Portland, am Ende war es ja im Endeffekt auch so. Also es ging ja auch wirklich nur hin und her. Ihr trefft.
Die Lakers, was die für eine erbärmliche Crunch-Time gespielt haben. An sich war es relativ unglaublich, dass sie das Spiel gewonnen haben. Also wenn du im vierten Viertel 20 Punkte vorne bist und dann das so herschenkst, an sich hätten sie es verdient gehabt.
Okay. Ja. Fand's auch interessant, diese Basket-Interference von JaVale.
Ja, oder wo Hart einfach im Prinzip im Aussteht und sie sich das nicht mal nochmal angucken.
Ja.
Aber das von McGee war ein klares Goaltending, was nicht gegeben wurde und so. Das ist schon...
Und das Geile war, ich hab das Spiel erst im Lakers-Feed geschaut und hab das so gesehen und denk mir so, also ich dachte schon so in Real-Time so, okay. Also entweder habe ich jetzt was gesehen, was nicht da war oder keine Ahnung. Und die Lakers-Kommentatoren haben sich die ganze Zeit aufgeregt über dieses Foul von Nurkic an Hart. Haben sich dann erstmal aufgeregt, dass Nurkic die Freiwürfe bekommen hat, bis sie dann gesehen haben, okay, McGee hat doch ein bisschen geschoben. Aber mit keiner Silbe haben sie erwähnt, dass die Lakers durchaus gut davon gekommen sind, dass es nicht einfach Basket-Interference gab. Und ich habe mir dann echt gefragt, bist du jetzt ein Depp oder was ist da los? Und dann habe ich mir den Portland-Feed und mach ich schon gut, die haben natürlich auch gesagt Basket-Interference, aber da sind sie nochmal genau drauf eingegangen. Der Ball war über dem Zylinder, hat den Ring berührt und also, ne? Ja. Er hat rausgewischt.
Das ist tatsächlich nicht eine gute Idee, sich so die unterschiedlichen Feeds bei solchen Sachen mal als Vergleich anzuhören. Das ist schon immer sehr unterhaltsam. Ich empfehle das auch bei Celtics-Spielen. Gerade wenn es Heimspiele sind, weil Tommy Heinsohn dann Co-Kommentator ist.
Mein Gott, leichte Tendenzen Richtung Grün, aber nur
der lacht, also mittlerweile erkennt er das ja wenigstens selber an. Ja. Und Mike Gorman, der neben ihm sitzt, macht sich die ganze Zeit darüber lustig, dass es immer nur so einseitig ist. Aber ja, klar.
Aber ich muss nicht, also wenn es zu einseitig und zu ernsthaft einseitig wird, dann geht es mir mittlerweile brutal auf den Sack.
Ja, es gibt Teams, die ich mir mittlerweile echt, also wo ich mir den lokalen Feed eigentlich, wo ich den fast komplett vermeide.
Also da Lakers fand ich, zum ersten Mal seit langem wieder in Lakers lokalen Feed geschaut, war ich, also die Szene hat mich echt genervt. OKC finde ich auch ein bisschen.
OKC ist sehr anstrengend. Ich finde, Toronto finde ich auch ziemlich anstrengend.
Nur weil du die ganzen kanadischen Städte nicht kennst, von wo aus sie überall treffen.
Das finde ich halt, also wenn du das bei welchen, die wirklich von weit draußen sind, wenn du das da gelegentlich einsetzen würdest, dann wäre es ja lustig. Wenn du das bei jedem Allerweltsdreier aus der Ecke diesen quasi scherzt, irgendwann ist es einfach nur noch nervig.
Trotzdem beeindruckend, wie viele unterschiedliche kanadische Städte der gute Mann kennt.
Ja, total.
Ich werde mal Buch führen, ob er wirklich jedes Mal eine neue nimmt oder ob es sich irgendwann wiederholt.
Nee, also bei DeRozan hat er zum Beispiel auch gesagt, von Compton, das ist ja gemogelt, weil das ist...
Stimmt, ist gemogelt.
Nicht in Kanada.
Aber auch ein bisschen Historienkunde.
Ja, beziehungsweise kommt er halt her.
Ich war eben, deswegen ja. Die Geschichte von DeMar DeRozan.
Okay, sehr gut.
Demnächst im Kino in ihrer Nähe. Neuer Versuch, kommen wir damit nach Minnesota. Geile Trikots, wa?
Das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Eigentlich auch ein No-Brainer. Es ist an sich komisch. Also einerseits diese Oldschool-Jerseys mit dem Wald, mit dem KG damals MVP wurde, die sind sowieso schon legendär.
Ja.
Aber auch, dass es jetzt erst solche Prince-Jerseys gibt, ist an sich ist das ja verschenkt. An sich hätten die das ja schon, als sie diese Franchise gegründet haben, hätten sie damit anfangen müssen.
Eigentlich schon, aber damals hat man sowas halt noch nicht gemacht.
Ja, in den 90ern, also vor allem in den 90ern
war eigentlich alles
Stil erlaubt, ne? nicht unbedingt immer gegeben. Wenn man sich da alte Trikots der Rockets oder Raptors anguckt, die ich übrigens absolut legendär fand, wovon ich auch noch ein paar zu Hause habe, aber die doch absolute Verfehlungen eigentlich waren.
Pistons waren da auch ganz vorne mit dabei.
Oh das ja.
Türkis mit dem war auch schön. Egal. Kommen wir nochmal zu den KG-Trikots, weil genau in diesen KG-Trikots hat Derrick Rose seine Karrierebestleistung aufgelegt. 50 Punkte. Es war abgefahren. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht live gesehen und war etwas überrascht, als ich morgens meine Push-Nachricht bekam.
Das will ich hoffen. Aber ein bisschen überrascht darf man da durchaus sein.
Darf man durchaus sein. Sportlich schon eine ganz coole Geschichte, ne?
Ja, also wenn man das irgendwie losgelöst von allem anderen betrachtet, ist es schon auf jeden Fall eine inspirierende Geschichte, was der über die letzten Jahre eigentlich seit seiner MVP-Saison so für ein Pech hatte, was er auch, also ich meine, auch was er meiner Meinung nach selber häufig versäumt hat, irgendwie sein Spiel ein bisschen anzupassen. Dafür habe ich ihn ja auch in der Vergangenheit häufiger kritisiert. Trotzdem, also, dass da dann auf einmal so ein Spiel kommt, kann man wirklich nur gratulieren. Und wie gesagt, so rein sportlich hat mich das auch echt gefreut, weil es halt irgendwie was Inspirierendes hat, wenn sich jemand halt so zurückkämpft, so durchbeißt durch echt relativ viele widrige Umstände. Und ich meine, das siehst du ja dann auch, dass halt irgendwie die komplette Liga, alle möglichen Leute, die mit ihm oder gegen ihn gespielt haben, sich halt total darüber gefreut haben und das anerkannt haben. So, das zeigt schon, dass das halt irgendwie was Besonderes ist. Ich finde es halt angesichts der legalen Thematik bei ihm trotzdem teilweise dann, ja, es ist mir ein bisschen unangenehm, wie unreflektiert und einseitig, dass dann überall, ja, niemandem hätte ich es jemals so sehr gönnen können wie ihm. So, das habe ich ganz, ganz oft gelesen und das sind so Themen, oder beziehungsweise das sind so Aussagen, weiß nicht, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Nur kurz zur Einordnung, falls jetzt jemand gar keine Ahnung hat, wovon ich rede. So, es gibt diese Anklage wegen Gangrape gegen ihn. Gegen die, ich glaube, das ist jetzt sogar am 16. oder 17. November wird das Verfahren neu aufgenommen, weil
Berufungsverfahren, ja.
Ja, genau.
Also er wurde im ersten Schritt, wurden er und seine Freunde als, also sie wurden nicht freigesprochen, sondern als not liable. Also quasi, also sie waren nicht belangbar sozusagen.
Ja, genau, also weil es, glaube ich, irgendwie auch nicht endgültig nachgewiesen wurde, dass es irgendwie...
Man weiß auch viel zu wenig drüber irgendwie.
Genau, also es ist auch, es ist jetzt hier auch nicht unsere Aufgabe oder unsere Berechtigung, diesen Fall jetzt irgendwie zu verhandeln. Also dann, natürlich haben wir die Informationen nicht und wie gesagt, nur bei einem offenen Verfahren und bei einer durchaus ziemlich ernsten Anschuldigung ist es für mich irgendwie dann schwer zu sagen, geiler Typ, ich freue mich unglaublich, weißt du?
Nee, also da bin ich auch komplett bei dir. Sportlich, klar, sehr, sehr schöne Geschichte eben und auch inspirierend durch die ganzen Widrigkeiten durchgekämpft. Aber ich finde auch, dass man solche Dinge nicht einfach wegwischen kann, beziehungsweise nicht einfach ignorieren kann und dann sagen, also es ist halt die Person, also gerade auf die, wenn es um die Person dann geht. Und dann, es haben ja ein paar, haben sich ja dann gemeldet relativ schnell, haben dann auch gesagt, so hier sollte man auch bedenken. Und dann halt, ich finde es dann schwierig zu sagen, ja, aber da sollten wir jetzt nicht drüber reden. Weil ich finde, genau das ist der Punkt. Man kann nicht einfach sagen, man sollte da jetzt nicht drüber reden, das hat jetzt keinen Platz, sondern es ist halt einfach dafür zu ernst, wie du sagst. Aber sonst, wir sollten vielleicht nicht zu tief drauf eingehen. Einfach einerseits schön, andererseits nicht alles einfach wegwischen. So kann man es vielleicht sagen.
Ja.
Interessant war an dem Spiel aber auch, dass ein Teamkollege nicht dabei war. Ne? Es wirkte nämlich, also wenn man so mal wieder aufs Spielerische geht, wenn jetzt niemand wüsste, was in Minnesota so abgeht, hätte man annehmen können, diese 12 Kollegen sind ein Herz und eine Seele und jeder liebt sich und es läuft total gut, ne?
Ja, sie haben ihn schon sehr in die Arme geschlossen und gerade Towns hast du mehr Freude angesehen als bisher wahrscheinlich in jedem Spiel dieser Saison über irgendwelche eigenen Aktionen. Das war schon auffällig. Es ist halt irgendwie eine komische Situation, dass ausgerechnet bei diesem Team, was so viel irgendwie mit sich selbst beschäftigt ist und so viel mit diesem eigenen Krisenthema mit Jimmy Butler, dass ausgerechnet da diese Story herkommt. Das ist halt auch irgendwie wichtig, weil man so zumindest mal ein oder zwei Tage lang ein anderes Thema hatte, außer, Mann, bei den Wolves ist aber, da ist die Kacke am Dampfen. Sondern einmal zwischendurch irgendwie sagen, geile Geschichte und das aus Minnesota. Wer hätte das noch jemals vorhersehen können, dass da irgendwas Positives auch noch passieren kann? Das war auf jeden Fall auffällig. Wer weiß, aber ob das jetzt genau so hätte auch passieren können, wenn Butler auf dem Court gestanden hätte, wahrscheinlich nicht. Nochmal ganz kurz, weil er jetzt ja gesagt hat, dass eigentlich egal ist, was die Ärzte entscheiden. Ich kenne meinen Körper und ich entscheide, ob ich irgendwie Back-to-Back spiele oder nicht. So langsam geht mir der Kerl richtig auf die Nerven. So, vor allem, wenn er dann irgendwie, dann gibt er das nächste Interview, ich glaube mit Chris Haynes von Yahoo, wo er dann irgendwie sagt, ja, ich liebe meine Teammates, so mir egal, was die Leute sagen, ich reiß mir den Arsch aus. So, halt doch einfach mal für den Moment inne und überlege mal, vielleicht mal nichts zu sagen, weil es deiner Situation momentan vielleicht nicht unbedingt, es tut ja seinem Status nicht gut, wenn er halt alle paar Tage weiter rumbabbelt. Ich meine, das inspiriert er jetzt auch nicht unbedingt, die nächsten Teams dann mit irgendwelchen super Angeboten für ihn zu kommen. So, ich würde mir von Butler echt mittlerweile wünschen, dass er einfach mal vielleicht ein paar Tage sich auf seinen Job konzentriert und ansonsten nicht jeden Tag ein neues Interview gibt, in dem er irgendeinen Mist erzählt. Und oder irgendwie sagt, ja, meine Entscheidung, mir doch egal, was die Leute sagen, mir geht es sowieso nur um Gewinn. Ja, wenn es dir nur um Gewinn gehen würde, dann würden wir über die Wolves sowieso ganz anders reden. So, das ist ein Team nach wie vor. Es gibt so Spiele, da kommt das halt durch, was für eine Qualität die eigentlich haben. Also, beziehungsweise haben könnten, wenn sie nicht diese internen Baustellen hätten. Das wäre absolut ein Team, was auch um Platz 2 im Westen mitspielen könnte und was eigentlich in diese Konversation auch reingehören sollte, wenn sie es halt nicht hart selbst vor die Wand fahren würden. Und ja, Butler finde ich mittlerweile, je länger das sich hinzieht, desto schlimmer wird es für mich.
Er gibt keine gute Figur ab, das stimmt auf jeden Fall. Mir geht es auch auf den Zeiger, also diese permanenten Interviews und auch wie er dann gegen die Warriors dann auf der Bank saß und mit den Fans zusammen das weiße Handtuch geschwungen hat. Mag ja sein, dass es ein Spaß ist, aber es kommt natürlich in der Situation, weiß er auch, wie das interpretiert wird.
Ja, deswegen macht das ja.
Also, und deswegen macht das und ich habe es damals schon gesagt, meine Sympathiewerte sind auch extrem eingebrochen. Also, die waren auch relativ hoch, aber sie sind echt extremst eingebrochen und ich habe Verständnis dafür aus seiner Perspektive. Eher mehr hier, ich musste mir alles so hart erarbeiten. Die anderen beiden Kollegen, die haben viel mehr Talent und kriegen viel mehr und ich soll das hier rausreißen. Also dieses ganze Ding.
Ich bin ja auch von denen frustriert, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Soll er frustrieren sein, aber soll er sich halt. Also, wenn er selbst ein kleines bisschen wie ein Anführer auftreten würde und nicht nur wie so ein Proll, dann. Oder jemand, der halt irgendwie auf dem Schulhof seine jüngeren Kollegen mobbt. Vielleicht würden wir dann über die Wolves ganz anders sprechen. Und vielleicht würde es den beiden auch helfen, wenn man sie nicht permanent intern auch irgendwie anscheißen würde. Wer weiß.
Das, ja, genau, das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass das, glaube ich, echt ein Punkt ist. Und dass die Wolves, dass es nicht läuft, das liegt jetzt nicht nur an Butler. Das ist die Gesamtkonstellation. Aber, und ich glaube, das kann man ihm schon vorwerfen, er macht gar nichts, um die Situation zu verbessern. Ja. Gar nichts. Und das stört mich, weil er kommt aus der Situation momentan nicht raus und er wird auch so, wie er sich momentan verhält, würde auch nicht schneller rauskommen. Also könnte er sich doch theoretisch auch einfach zusammenreißen. Und da kann man natürlich sagen, Towns spielt aber auch nicht gut, reißt sich in Anführungszeichen auch nicht zusammen, aber das ist mir dann zu einfach. Also
in Ansätzen wird es auch besser bei Towns. Also ja, gegen die Warriors wieder nicht, aber in der Zwischenzeit, seitdem wir letztes Mal drüber gesprochen haben, hatte er auch einige richtig gute Spiele.
Ja, genau. Also da, ja, und ich finde schon, dass das ist schon irgendwie an Butler, wäre da so ein bisschen zu versuchen jetzt. Er kann immer noch weg wollen, er kann immer noch warten, dass endlich dieser Trade kommt, er kann immer noch angepisst sein, er kann es auch hin und wieder äußern, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen versuchen, das Ganze zu verbessern. Vielleicht tut er es intern, weiß man ja auch immer nicht, aber jetzt so nach außen hin wirkt es halt so, als täte er es nicht und das ist ja auch dann, und auch das bringt ja Unruhe rein und vielleicht einfach das so ein bisschen lassen.
Meinst du, dass ihm vielleicht auch diese Aufmerksamkeit einfach ganz gut gefällt?
Wirklich?
Ja, aus der Ferne natürlich immer schwer zu beantworten, aber so der Eindruck ist irgendwie schon, dass er schon ziemlich da reindrängt, finde ich. Also sich auch sehr in den Vordergrund drängt und auch diese, man hatte jetzt bei den Wolves, finde ich, in der Saison auch schon einige Spiele, wo man das Gefühl hatte, alle, die für dieses Team spielen oder irgendwie zu dieser Organisation gehören, sind mit der Situation überfordert, angefressen, genervt und tun sich richtig schwer damit. Und Jimmy hat Spaß. So, Jimmy fühlt sich eigentlich pudelwohl gerade mit der Situation.
Genau, und das war auch die Aktion halt eben gegen die Warriors, wo er auf der Bank sitzt und dann das Handtuch wedelt und grinst und alle anderen um ihn rum sind irgendwie angepisst und er hat irgendwie seinen Spaß. Also das ist halt komisch.
Ja,
also es kann schon sein, dass ihm das taugt, weil ob es jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine komische Situation, bei der ich mich wahnsinnig schwer tue, sie einzuschätzen und einzuordnen. Und die mich auch irgendwie nervt, weil es einfach irgendwie so ein Theater ist, das ich persönlich einfach brutal unnötig finde. Und weil ich irgendwie finde, dass da sportliches Potenzial irgendwie verschenkt wird. Auch also von mehreren Parteien, aber Chaos übrigens. Und Unzufriedenheit sollen wir weiterziehen.
Können wir tun.
Weil wir die Freunde der guten Übergänge sind, geht's jetzt zum Chaos-Treffen, wobei jetzt eigentlich nur noch Halb-Chaos-Treffen zwischen den Wizards und OKC, das ja am Samstag stattgefunden hat. Beziehungsweise am Freitag auf Samstag. Bei den Wizards läuft es jetzt zwischenmenschlich auch nicht optimal. Aber auch
meinst
Wall
du?
Und.
Hä? Meinst du?
Der Eindruck drängt sich so ein bisschen auf, nachdem John Wall und Bradley Beal unter der Woche sich schon wieder beschwert haben, dass jeder eigentlich nur noch für sich spielt. Und ja, der Zusammenhalt fehlt und lauter Egoisten unterwegs werden. Da konnte man auch so ein bisschen die Uhr danach stellen, dass das passiert eigentlich. Man denkt ja immer, vielleicht passiert es nicht, aber irgendwie weiß man es dann doch, dass es irgendwann passieren muss.
Ja, die einzige Überraschung war, dass das schon losging, bevor Dwight Howard sein Saisondebüt gegeben hat. Also ich meine, wir haben ja im Sommer mehrfach darüber geredet, so klar, gewisses Potenzial vorhanden. Andererseits Teamchemie letztes Jahr schon absolut verheerend. Jetzt holst du halt noch Jeff Green, Austin Rivers und Dwight Howard dazu und gehst davon aus, dass sich jetzt auf einmal alle vertragen, ist riskant.
Ja, wobei Jeff Green ist ja zumindest, also Jeff Green ist ja eher auf der, der könnte vielleicht einen positiven Einfluss haben, Seite, oder?
Absolut. Ich meine, Jeff Green ist ja sowieso auch, er ist gebaut wie LeBron und spielt ja auch fast genauso. Also das ist absolut eine der positiven Geschichten, eigentlich auch einer, also wahrscheinlich der beste Spieler im Osten momentan. Nee, aber also dass es bei den Wizards früher oder später halt wieder ein bisschen knistern würde. Wie gesagt, da sind wir halt von ausgegangen. Dass es so extrem laufen würde, so schnell, ist dann doch nochmal eine ziemlich heftige Entwicklung. Also gerade auch, wenn man sich die Spiele anguckt, das ist ja auch nicht einfach nur so, dass sie nicht komplett auf einer Wellenlänge wären, es aber irgendwie versuchen würden. So, nee, du hast ja in jedem Spiel wirklich reihenweise Possessions, wo sie einfach gar nicht verteidigen und gar kein Interesse haben an dem, was passiert. So, es wird nicht kommuniziert, es wird sich kaum bewegt. Also ich meine, es gab ja diese eine Szene gegen die Warriors, wo Durant, glaube ich, nach einem Rebound einfach nur nach vorne spaziert, nicht verteidigt wird, dankt und danach zu Steve Kerr signalisiert, ey, nimm mich raus, die spielen eh nicht mit. Ich habe keinen Bock auf so einen Mist.
Ist zu einfach, ja.
Und so geht's halt vielen Spielern. Also, wenn man jetzt auf dieses Spiel gegen OKC guckt, so in der, die Wizards waren ja schon echt ziemlich unter Druck und echt in einer relativ prekären Situation, nachdem sie vorher schon alle möglichen Spiele verloren haben, dann haben sie zum ersten Mal Dwight Howard und der Start hätte ja nicht besser laufen können. Also die haben ihre ersten 7 Würfe haben sie alle getroffen. Howard war gleich irgendwie eingebunden und am Anfang echt eine relativ dominante Figur. Glaube ich, 13 Punkte waren es am Ende im ersten Viertel. Wirklich einen guten Eindruck gemacht. Und das erste Viertel, gut, ich meine, am Anfang haben sie sich ein bisschen sogar abgesetzt. Am Ende lagen sie dann trotzdem schon wieder hinten, weil sie halt auch nicht verteidigt haben. Und dann sind halt sofort die Räder abgefallen. Also danach im kompletten Spiel über hast du keinen Aufbäumen, kein gar nichts gesehen. OKC konnte das so extrem einfach und einfach nur mit Geleitschutz dieses Spiel dominieren. Da denkst du halt schon, man hat damit gerechnet, dass es problematisch sein würde. Aber was ist das denn? Also ich hab jetzt mittlerweile alle Teams zumindest so ein, zwei Mal die Saison geguckt. Und die Wizards sind das schlechteste Defensivteam, was ich bisher gesehen habe. Und das finde ich halt schon echt krass. Also weil es gibt Teams, die die defensiv einfach sehr, sehr wenig Qualität haben. Individuell hätte Washington an sich ordentliche Qualität defensiv, aber sie machen, also sie strengen sich halt einfach nicht an, spielen nicht zusammen und das ist einfach absolut erbärmlich, was sie da abliefern. Und dann
die Zone ist komplett offen, ne? Also du kannst wirklich so.
Kannst durchspazieren.
Ja. Also links und rechts stehen sie und dann komm, schön rein.
Und John Wall, der, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal gesagt hat, so, dass er und Beal der beste Backcourt der Liga sind, weil im Gegensatz zu den Warriors sie ja auch verteidigen, also dass sie ja Two-Way-Player sind. John Wall hat, also wenn er mal verteidigt, tut er das in den Playoffs, aber selbst das auch nicht immer. Mhm. Wie häufig der einfach mit den Händen auf den Knien in der Defense einfach nur steht und abwartet und seine Leute aus den Augen verliert. Über den könntest du mittlerweile wahrscheinlich ähnlich geile Tapes machen wie über James Harden in seiner besten Zeit, weil das ist halt einfach, die Aufmerksamkeit ist einfach weg. Und das ist schon echt richtig, richtig heftig schlecht, wenn man sich das so anguckt. Vor allem, ich weiß auch nicht, wie die Wizards das fixen sollen.
Ja, da tue ich mich auch schwer. Vor allem, weil es jetzt in dem Spiel auch so extrem war, wie du sagst. Ich meine, es ging ja gut los. Und vor allem haben sie am Anfang als Team gespielt. Also es waren für die ersten 11 Field Goals gab es 11 Assists. Und du hast sogar vorne gedacht, okay, es wurde der offene Mann gesucht. Es wurde der, also selbst wenn jemand einen guten Wurf hatte, hat er noch den besser postierten Mitspieler gefunden, also gesucht und gefunden. Also ich glaube, ich hatte den Eindruck, der Bruch kam so ein bisschen, als die Starter raus sind und John Wall ist dann mit der Bank irgendwie auf dem Feld geblieben. Dann haben sich die Thunder so ein bisschen abgesetzt und ja, irgendwie scheinen sie mit Gegenwind überhaupt nicht klarzukommen. Also dann auf einmal hängen dann die Köpfe, auf einmal ist die Defense noch schlechter, auf einmal ist unfassbar viel Frust. Transition D spielen sie ja eh nicht. Man schaut sich irgendwie böse an oder man schaut generell genervt. Das ist irgendwie komisch, aber glaubst du oder ich meine, Wall, Beal ist ja schon länger schwierig. Also es war ja auch immer so ein bisschen, oder war doch immer so ein bisschen auch diese Night-Story, also wer wie viel Geld kriegt. Und könntest du dir vorstellen, dass einfach dieses Knistern zwischen den beiden oder diese Problematik zwischen den beiden einfach so ein bisschen die Basis ist für die Schwierigkeiten, die sie haben? Also dass da einfach irgendwie, ja, sich das über Jahre so langsam aufgebaut hat und jetzt einfach irgendwie nicht mehr richtig zu kitten ist.
Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall eins der Themen und dann aber auch Also einerseits sind sie untereinander, wirkt es auf jeden Fall so, als wären sie nicht ganz grün. Und andererseits ist es aber auch so, dass sie innerhalb des Teams sich sehen und dann alle anderen. Und alle anderen so ein bisschen wie die wie ihre Zuarbeiter behandeln, glaube ich. Mhm. Also gerade wenn du jetzt Otto Porter zum Beispiel anguckst, der ja auch, das ist der dritte Max-Player im Bunde, vergisst man ja ganz gerne, aber das ist ja, der ist ja auch ein...
Den sehen sie aber auch nicht als würdig an, oder? So ein bisschen.
Genau, überhaupt nicht. Und der wird auch nicht entsprechend behandelt. Und also das war halt auch schon nach, ich glaube, 4 Spielen oder so, war das halt, wurde er schon so ein bisschen als Sündenbock auserkoren, weil sogar Scott Brooks irgendwie gesagt hat, ja, der muss mehr werfen. Dann irgendwelche, also auch Wall gefragt wurde, warum denn Porter so wenig Würfe bekommt und so, ja, darüber können wir jetzt hier nicht reden, ne, bla bla bla. Und das ist halt jemand, den sie da relativ, also der wird immer so ein bisschen wie der Stiefbruder behandelt, der gefälligst seinen Job erledigen soll und ruhig sein soll. Das ist so aber trotzdem in der Hierarchie irgendwie der Erste, den man kritisieren darf, weil auch Brooks traut sich ja nicht, Beal oder Wall zu kritisieren. Also dieses ganze Gefüge ist einfach irgendwie total, total durcheinander, weil man auch nicht das Gefühl hat, dass da irgendwie jemand ist, der ansatzweise die Autorität hat, dass er sagen könnte, okay, Leute, wir müssen uns jetzt mal aussprechen und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir uns hier irgendwie auf eine Linie bekommen. Also ich wüsste nicht, von wem das ausgehen sollte, weil Wall, so gerne ich den teilweise spielen sehe, also wenn der seine guten Tage hat, ist das schon echt ein, finde ich, sehr, sehr spektakulärer und auch echt sehr guter Spieler. Aber ein Anführer in der Hinsicht ist er halt nicht. Und ich meine, das ist ja jetzt auch kein Zufall, dass wir seit 3-4 Jahren irgendwie über die Wizards immer so ein bisschen als Underachiever eigentlich für ihr Potenzial reden und dass man halt jedes Jahr irgendwelche Berichte darüber findet oder auch direkte Zitate von den Spielern selbst, dass sie sich halt untereinander nicht leiden können oder dass das halt irgendwie Probleme mit der Teamchemie gibt. Das ist ja dann irgendwann auch kein Zufall mehr. Ne? Also letztendlich geht das natürlich vom besten Spieler aus und in dem Fall auch vom Coach, der, glaube ich, einfach nicht wahnsinnig viel Autorität hat in dieser Organisation.
Was aber auch interessant ist, weil Brooks ja in OKC vor allem für seinen Umgang mit den Spielern bekannt war und gelobt wurde.
Also mit einem guten taktischen Coach hat ihn ja noch nie jemand verwechselt, aber war ja zumindest irgendwie jemand, den halt die Spieler
extrem respektiert haben. Ne? Nee, auf jeden Fall. Also ja, ich meine, ich denke mir auch, vielleicht ist gerade bei Wall und Beal irgendwie so ein Punkt, es gab es ja auch schon öfter, dass einfach in einer gewissen Konstellation es einfach nicht mehr funktioniert hat und ein Spieler dann einfach irgendwo anders hin musste, um ja, sich auch vielleicht ein Stück weit selbst ein bisschen zu ändern und aber auch wieder ja, besser Fuß zu fassen und wieder sein Potenzial besser abrufen zu können. Und vielleicht ist jetzt nach diesen ganzen Jahren der Probleme irgendwie der Punkt erreicht, an dem die beiden miteinander, aber auch im Gefüge der Wizards, ich meine, da ist ja auch schon relativ viel, relativ lang beieinander, dass das einfach nicht mehr geht. Und vielleicht müsste man tatsächlich irgendwie über einen Trade nachdenken. Und es gibt ja jetzt irgendwie auch schon immer mehr Stimmen, die Wolves mit reinbringen, mit Butler und, ich weiß gar nicht, was war der Trade? Beal und Kelly Oubre gegen Butler und Tyus Jones plus Pick oder so?
Ja, irgendwie solche. Irgendwie also so. Ich habe auch schon mal was von Beal für Butler straight up gelesen.
Oh, straight up. Wäre vielleicht aber, ich finde die Idee dann irgendwie noch Oubre mit reinzupacken gar nicht so schlecht, um halt diese Gesamtkonstellation oder die Gesamtzusammensetzung des Teams noch mehr aufzubrechen, weißt du?
Ja, Oubre ist ja sonst auch der Nächste, den sie im Sommer bezahlen müssten, der jetzt Restricted Free Agent wird und der die Schritte, die man sich erhofft hat, also er hat sich natürlich schon absolut entwickelt, seitdem er da ist, aber jetzt nicht unbedingt den Schritt in die Richtung gemacht hat, was man sich von ihm erhofft hätte. Mhm. Ich weiß nicht, wenn die Wizards da denken, sie müssen jetzt dem nächsten Spieler irgendwie an die 20 Millionen pro Jahr zahlen, dann das sollte auf jeden Fall nicht Kelly Oubre sein, meiner Meinung nach.
Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Naja. Aber was hältst du generell von der Idee? Ich meine, Butler haben wir jetzt gerade auch schon besprochen, das ist ja auch nicht der einfachste Zeitgenosse.
Also ich finde, dass Butler und die Wizards sich verdient haben, deswegen wäre super. Nee, also meiner Meinung nach löst das die Probleme nicht. Und wenn die Wizards sich jetzt gerade aussuchen könnten, wäre auch eher Beal derjenige, den sie zu ihrem Franchise-Player machen würden und nicht Wall. Weil ist jünger, hat keinen Supermax-Vertrag, der jetzt losgeht und der, also um das nur mal ganz kurz zu verdeutlichen, weil diese Summen schon echt krass sind. Wall kriegt diese Saison 19 Millionen, nächste Saison knapp 38 Millionen. Die Saison darauf knapp 41, die Saison darauf knapp 44 und in der Saison 2022/23 hat er eine Option für 47 Millionen Dollar. Kann man von ausgehen, wenn er sich so positiv entwickelt wie momentan, kann man davon ausgehen. Wall hat ein bisschen Vorgeschichte mit Knieverletzungen schon, ist jetzt 28, mittlerweile relativ laute Fragezeichen, was seinen Charakter angeht. Das ist doch mal jemand, dem du so einen Supermax-Vertrag unbedingt geben musst. Also ich fand es damals nachvollziehbar, dass sie es gemacht haben, aber momentan sieht es halt relativ verheerend aus. Und also das Ding ist auch, da habe ich die letzten Tage mal, wurde ich auch zu gefragt, irgendwie, was man für den irgendwie in einem Trade bekommen sollte und ob man den jetzt vielleicht, solange er noch Wert hat, abgeben muss und so. Ich weiß momentan nicht, welches Team was bieten würde für Wall. Also welches Team irgendwie einerseits so finanziell in der Lage dazu wäre, was andererseits irgendwie so einen gewissen Bedarf auf Point Guard hat und was ansatzweise in diese Timeline passt. So, wer sollte das denn sein? Point Guard ist sowieso eine Position, wo halt die meisten Teams eine einigermaßen gute Lösung haben. Das ist halt die tiefste Position der Liga. Wer gibt denn momentan irgendwas für Wall? Deswegen ist Beal ja auch fast der Einzige, den sie haben, der wirklich einen richtig positiven Trade-Wert hat. Und das ist halt dann schon echt eine ziemlich verheerende Ausgangslage, wenn man halt guckt. Ich glaube, sie sind momentan das viertteuerste Team der Liga. Und so wahrscheinlich das schlechteste oder auf jeden Fall unter den Top 3. Das ist eine relativ schwierige Ausgangslage.
Und den Weg da rauszufinden... Ich sehe es nicht. Also gerade wie du sagst, das Gesamtpaket Wall ist momentan einfach so uninteressant. Ich meine, sie könnten mal bei Gar-Pax anrufen, ob vielleicht sobald Jabari Parker tradebar ist, ob da irgendwas geht. Aber ich sehe auch nicht den Ausweg. Ich bin der einzige Ausweg wäre wirklich, dass sich die Kollegen einfach mal zusammenreißen.
Ja, aber also ich glaube, darauf kannst du halt mittlerweile echt nicht mehr hoffen. Ne?
Ja, hoffen, ja. Ja gut, hoffen kann man immer. Aber sich darauf verlassen kann man, glaube ich, nicht. Aber da siehst du auch, wie unfassbar dämlich diese Supermax-Verträge sind. Sorry. Was soll dieser Vertrag? Den kriegen Spieler, die schon relativ viel geleistet haben. Ja, das heißt, tendenziell kriegen den Spieler, die am Ende dieses Vertrages nicht mehr ihre absolut beste Leistung abrufen können. Und ich weiß, in der NBA ist ganz oft so, das ist halt Geld ist Belohnung. Also du hast was für uns getan, deswegen kriegst du auch, wenn du nicht mehr ganz so gut bist, viel Geld. Finde ich auch vom Grundsatz her jetzt nett, ja. Aber irgendwie verbaust du dir damit so viel als Team. Also warum schafft man als Liga gemeinsam mit den Spielern eine Konstellation, die einem irgendwann so sehr die Hände bindet und halt vor irgendwie so eine komische Problematik stellt? Also man könnte ja Dankbarkeit auch irgendwie anders ausdrücken. Also ohne, dass man da irgendwie sich, ja, wie die Rockets jetzt auch mit Chris Paul. Also warum? Also klar, ich weiß, wie Spieler, ich möchte auch gar nicht, nicht die armen Teambesitzer, aber wenn ich mir rein den sportlichen Wert anschaue, ergibt es für mich einfach irgendwie keinen Sinn. Also es ist irgendwie wie so ein, jetzt bist du gut, deswegen zahle ich dir das und verbaue mir damit die nächsten Jahre.
Ja, ich meine, im Idealfall wäre es halt so, wie es bei Curry gelaufen ist, der auf dem vorigen Deal absolut unterbezahlt war, der dann in diesem Deal Doppel-MVP wurde, einer der zwei, drei besten Spieler der Liga, so mehrfach Meister geworden ist, Alpha und Omega, was auch immer, und der dann halt als Belohnung und ja auch, ich meine, wenn du dir anschaust, wie er momentan spielt, er auch absolut leistungsgerecht so ein Supermax-Deal bekommen. Ne? Das wäre der Idealfall, aber das ist der einzige, bei dem es so läuft. Es ist ja auch in erster Linie deswegen eingeführt worden, weil man dachte, auf die Art und Weise hilft man den Small-Market-Teams, ihre Superstars zu behalten. Deswegen hat Westbrook einen, deswegen hat Wall einen. Das sind aber, ich meine, gut, Westbrook ist jetzt auf jeden Fall eine Ebene drüber, aber auch bei ihm denkst du ja, okay, in 2-3 Jahren mit Knieproblemen, die er schon hatte und so abhängig wie er von Athletik ist, ist das auch nicht unbedingt eine super rosige Aussicht, so diesen Vertrag zu haben. Und bei Wall ist es halt richtig brutal. Und das ist halt, der Spieler besteht dann drauf und sagt, ja, sonst bin ich halt dann früher oder später raus. Und dann ist halt das Small-Market-Team ja sogar eher noch mehr unter Druck, das irgendwie zu machen. Und es hilft aber nicht. Klar. Ich meine auch Towns, also es gibt ja schon bei Rookie-Extensions kriegst du ja schon einen sehr großen oder bist auf jeden Fall dafür berechtigt, einen sehr großen Bump zu bekommen, wenn du halt in deinen ersten 3 Jahren irgendwie schon 1-2 All-NBA-Teams geschafft hast, irgendwie All-Star-Starter, weil da gibt's ja auch alle möglichen Klauseln und so. Und auch ein Towns hat ja jetzt dann einfach schon so diesen Monster-Vertrag dann einfach schon in der Tasche. Und also natürlich hofft man, dass er da auch reinwächst. Aber gerade bei so Small-Market-Teams hast du halt immer das Gefühl, dass die aus Angst, die Spieler dann irgendwann zu verlieren, halt immer die erste Gelegenheit nutzen, um so viel Kohle wie möglich halt auf ihren Kopf zu legen. Ja. Also ich meine auch, dass Otto Porter, den ich übrigens für einen echt guten Spieler halte, der auch einen gewissen Trade-Wert noch haben sollte, weil er vor allem ein guter Systemspieler eigentlich ist, dass der einen Max-Vertrag hat, ist ja eigentlich auch Quatsch. Also das ist ein sehr guter Rollenspieler, das ist absolut kein Star oder irgendwas. Das ist halt auch immer dieser Angst geschuldet, ja, nee, was ist, wenn wir den sonst verlieren? Das ist halt irgendwie so das große Dilemma, was dann so Small-Market-Teams auch einfach haben, glaube ich. Und die Wizards sind dafür ein sehr gutes Beispiel.
Du bastest dir quasi immer so ein Fenster, gezwungenermaßen, und in dem musst du schauen, dass du so viel wie möglich rausholst, aber es ist eh schwierig, weil, ja, Free Agents dann auch nicht zwingend zu Small-Market-Teams kommen. Ja, ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch nicht die Paradelösung dafür parat. Es kam jetzt nur einfach gerade, als du jetzt die Zahlen von Warren nochmal vorgelesen hast.
Ja, das sind einfach brutal.
Es ist irgendwie, und jeder weiß es, also der Vertrag wird abgeschlossen, es kommt raus, beziehungsweise auch wahrscheinlich ist es den Wizards genauso bewusst. Und dann denkst du irgendwie, man könnte mal an einer besseren Lösung für alle Beteiligten arbeiten. Also ich bin auch vollkommen der Meinung, dass die Spieler einen sehr, sehr großen Batzen des Geldes bekommen sollten, weil die im Endeffekt halt auch diejenigen sind, die dafür sorgen, dass die Liga ist, wie sie ist. Also, ne, sind ja die, ja, die, denen wir zuschauen wollen, und deswegen sollen die auch den gerechten Anteil bekommen, aber dass man da irgendwie einen anderen Weg findet. Ich arbeite mal an was und stelle es dann im neuen Jahr dann vor.
Aber wobei ich dazu betonen muss, in einem Faustkampf zwischen Dan Gilbert und Mark Cuban würde ich mir auch angucken. Also so ist das nicht. Das hätte schon auch was.
Das stimmt. Wenn die Besitzer solche Dinge einbauen würden, dann finde ich auch, dass
Dann können sie die Supermax-Verträge von mir
aus haben. Ja, auf jeden Fall. Nachdem wir ja das Spiel gegen OKC so ein bisschen unser Aufhänger war, sollen wir noch mal ganz kurz auf die Thunder kommen? Die haben sich jetzt so ein bisschen gefangen.
Ja, 4 Niederlagen am Anfang, jetzt 4 Siege am Stück geholt. Geht auf jeden Fall aufwärts.
Es sieht immer noch teilweise schwierig aus, finde ich. Es ist immer noch, was wir so ein bisschen gehofft hatten, so ein bisschen mehr Bewegung abseits des Balls, so ein bisschen mehr, ja, Off-Ball-Screens, Off-Ball-Actions ist irgendwie nicht da. Schützen sind immer noch nicht da. Aber irgendwie, klar, ich meine, du hast halt in der Spitze hast du halt schon relativ viel Talent. Also ich finde zum Beispiel, das muss ich auch kurz überlegen, Jeremy Grant, genau, gefällt mir eigentlich echt ganz gut. Aber ich denke mir jedes Mal, wenn der Typ einen verlässlichen Dreier hätte, es wäre so schön.
Ja, das wäre wunderbar. Also ich meine, OKC hat ja irgendwie schon auch so einen Typ, ne? Also stehen ja sehr auf ziemlich athletische Flügelspieler, die vielleicht irgendwann mit ganz viel Glück mal verlässlich werfen können, es aber aktuell nicht können.
Wahrscheinlich und dafür auch
irgendwie vieles anderes ganz gut hinbekommen.
Ja.
Und bei Grant, wie du schon sagst, das wär ein wunderbarer Rollenspieler, bei dem man echt nicht wahnsinnig viel bemängeln müsste, wenn er einen verlässlichen Wurf hätte.
Wäre cool, wenn er da irgendwann hinkommt. Ich meine, er ist jetzt auch, der Dreier hin und wieder fällt er ja, und er ist jetzt auch ein guter Rollenspieler, aber es ist halt, fehlt halt sonst noch irgendwie jemand, der das könnte. Weil ich meine, allein wenn du siehst, wenn jetzt irgendwie Westbrook und Adams das Pick and Roll laufen, oder selbst auch mit Paul und Adams, das zieht halt so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich, dass wenn da halt verlässliche Schützen stünden, dass das ja nochmal wesentlich schwerer zu verteidigen wäre, das Ganze.
Ja. Und die Schützen, die sie dann haben, halt wie Abrines oder auch Patrick Patterson, auch wenn der mittlerweile eigentlich nur noch den Ruf hat, gefühlt, die haben dann wiederum defensiv solche Limitierungen, dass da dann wieder Defizite entstehen und so. Das ist gerade auf dem Flügel, das ist halt einfach kein ideal zusammengestelltes Team. Also ich meine, das wissen wir auch schon länger, aber also jetzt auch mit Hamidou Diallo, den sie jetzt auch schon relativ fest in der Rotation drin haben, das ist ja auch wieder ein Wing, der genau da gut reinpasst, ne? Also der defensiv eigentlich einen guten Job macht, der aber auch weit offene Dreier verweigert, sondern dann eher versucht, gegen 3 Leute zum Korb zu ziehen, weil er es halt einfach kein Vertrauen in den Wurf hat. Und irgendwie ist das schon komisch, dass dieses Profil sich immer wieder wiederholt bei den Thunder.
Ich weiß nicht, ob sie sich dann immer denken, okay, der hat die athletischen Grundvoraussetzungen stimmen, die kann man nicht lernen, und das mit dem Wurf wird schon irgendwann, und es wird halt irgendwie nicht. Also keine Ahnung, ob das irgendwie so die never-ending Story bei den Thunder ist.
Vielleicht müssen sie irgendwann einfach mal Chip England, den Wurfdoktor von den Spurs, mit Kohle zuscheißen, dass er halt sich drum kümmert.
Geil, ja, überleg mal, auf einmal dann irgendwie ballern sie, also genau die Spieler, die jetzt da sind, ballern auf einmal 50% von draußen oder so.
Ja, bei Westbrook wäre es gut, momentan 11,1%.
Ist auch gut.
Alter, dass es so verheerend war, wusste ich gar nicht.
Das ist schon stark. Also ist mir jetzt auch nicht bewusst, die nackten Zahlen. Also wir sollten da vielleicht nochmal irgendwann ein bisschen intensiver drauf eingehen, auf die Thunder. Auch wie die Geschichte mit Schröder, der ja schon, also man sieht schon, dass der Bruch jetzt nach Westbrook, wenn Schröder spielt, jetzt nicht so groß, und Schröder macht ja seine Sache auch solide. Das funktioniert absolut schon, aber...
Also er hadert halt auch noch absolut mit der Effizienz, aber so die Offense läuft halt ganz gut, wenn er auf dem Court steht. Also gerade als Passer gefällt er mir eigentlich ziemlich gut. Und was man halt bei OKC auf jeden Fall schon sagen kann, auch wenn die Offense wirklich noch ziemlich viel Stückwerk ist, ist, dass die Defense auch ohne Andre Roberson, bei dem man es ja nach wie vor überhaupt nicht weiß, wann er irgendwie wieder zurückkommt, trotzdem schon echt gut ist. Also defensiv passt das ja absolut. Sind es momentan auf Platz 6 beim Defensiv-Rating. Man muss dazu sagen, in dieser Saison, wenn man ansatzweise ordentlich verteidigt, dann ist man schnell weit vorne, weil es nicht wahnsinnig viele Teams gibt, die irgendwie ordentlich verteidigen. Aber so das Potenzial in der Hinsicht ist ja da. Und also ich glaube, deswegen wird das jetzt auch eher weiter in die Richtung gehen, dass sie sich halt stabilisieren. Also die vier Niederlagen am Anfang waren da jetzt nicht repräsentativ, zumal sie ja teilweise dann auch, also in Golden State ohne Westbrook gewinnst du halt auch nicht.
Und im Normalfall nicht. Da gewinnst du mit Westbrook auch eher schwer.
Ja, und ansonsten auswärts bei den Clippers, zu Hause gegen Boston, das war ein relativ bitteres Spiel, was sie da dann verloren haben. Mhm. Und gegen die Kings, wo wir jetzt ja gelernt haben, dass die Kings neuerdings ein Top-Team sind. Also das sind ja so jetzt auch alles keine Gimme-Spiele, wo man denkt, die hätten sie unbedingt gewinnen müssen. Aber ich denke, ja wie gesagt, die fangen sich.
Ja, es pendelt sich jetzt irgendwie so ein. Und ich meine, man sieht halt auch so diese Kombination aus Athletik und Defense funktioniert halt schon auch immer noch. Also du merkst schon, also Billy Donovan sagt ja auch oft, wir müssen ins Laufen kommen und dann Transition und so. Und da können sie immer noch eine Lawine lostreten. Also gerade auch mit der, also vor allem, wenn sie zu Hause spielen, aber auch mit Westbrook, der dann halt immer mehr Energie bekommt und so. Und dann da können sie immer noch Teams überrennen. Also es ist halt einfach ein bisschen schwieriger alles. Und irgendwie, aber ich glaube auch, dass die sich fangen werden. Aber nachdem du gerade die Kings schon angesprochen hast, solltest du nicht noch irgendwas zu OKC sagen wollen?
Ich glaube, für den Moment.
Für den Moment reicht es. Beschäftigen wir uns mal ausführlicher damit. Aber dann kommen wir zur Stat der Woche. Die lautet nämlich 107,78. Und es ist die Pace der Kings, was immerhin gut ist für Platz 2 in der gesamten Liga. Also nur ganz kurze Ansage, bevor wir weitermachen. Wir haben heute Sonntag, den 4. November. Und die Kings spielen genau heute Abend noch gegen die Bucks. Das Spiel kriegen wir jetzt natürlich nicht mehr mit rein. Also alle Stats, die wir jetzt nennen, Sonntag, 4. November. Aber die Kings haben es echt hinbekommen, also mit diesen ganzen Big Men, die sie haben, trotzdem ein wahnsinnig schnelles System zu installieren, eine wahnsinnig schnelle Identität sich anzueignen. Und dazu, dank dieser Offense haben sie ein Offensive Rating von 111,5, was immer in Platz 8 ist. Und es kommt noch ein True Shooting von 58,2% dazu, was Platz 4 ist. Top Team, du sagst es.
Absolut. An den Kings sieht man irgendwie ganz gut, was möglich ist, wenn man so in der heutigen NBA sich einerseits so ein bisschen an die moderne Spielweise anpasst und andererseits halt schaut, okay, welche Stärken haben wir denn und dementsprechend spielt und eine klare Identität verfolgt. Also das ist halt so ein Thema, was wir mit den Kings jetzt über die letzten 10 Jahre ungefähr nicht wirklich in Verbindung bringen konnte.
Ja.
Was aber momentan, also sie haben einigermaßen klaren Plan, was sie umsetzen wollen. Sie haben jetzt Lineups, die Sinn ergeben, weil sie modern sind, also mit einem schnellen Point Guard, ziemlich viel Athletik, mit Shooting auf dem Flügel, dazu einem Big Man, der zwar kein Schütze ist, aber halt irgendwie so athletisch und so als Rimrunner seine Stärken hat in Willie Cauley-Stein, dass es offensiv alles irgendwie Sinn ergibt. Dazu halt mit Bielica momentan einen Stretch-Vierer, der on fire ist, was natürlich auch hilft.
55-3 von draußen, ne?
Da hast du dann halt irgendwie ganz schnell mal ein Team, was, also sollte man dazu sagen, was auf jeden Fall deutlich über die eigenen Verhältnisse gerade spielt, also von den Ergebnissen her. Sie stehen jetzt bei 6-3, das ist meiner Meinung nach absolut nicht, wird es jetzt nicht ihrer endgültigen Qualität gerecht und nein, sie werden nicht in die Playoffs kommen, aber...
Komm schon.
Nee, tut mir leid. Aber man kann, wenn man sich so ein bisschen hinsetzt und schaut, welche Stärken haben wir denn, was können wir machen, wie passen wir uns so ein bisschen an, kann man schon relativ schnell relativ viel erreichen. Also zumal, muss man ja auch dazu sagen, sie haben ja jetzt auch nicht irgendwie die letzten Jahre immer nur irgendwelche Hobos gedraftet, sondern waren ja immer in der Lottery relativ weit oben. Und dann hast du halt, auch wenn jetzt nicht jeder Spieler sofort massiv eingeschlagen ist, hast du dann halt schon einen gewissen Talentlevel zusammen. Und wenn du dann halt schaust, okay, ich habe jetzt hier einen brutal schnellen Point Guard in die Aaron Fox, ich habe diesen Rimrunner in Cauley Stein, ich habe eine athletische Bigs jetzt wie Bagley zum Beispiel, den man von der Bank bringen kann, mit dem man auch wunderbar rennen kann. So, wie setze ich die denn am besten ein? Und dann dementsprechend agiert, dann kann schon relativ schnell nach vorne gehen.
Wir lachen ja alle gerne über den Vladfather, aber da Bielica den Sixers nochmal vom Tisch zu nehmen, war in der Konstellation auf jeden Fall ein kleiner Geniestreich, um es schön zu übertreiben.
Das war eine sehr wichtige Transaktion des Sommers, wenn man auch sich anschaut, wie gut die Sixers Bielica gebrauchen können.
Ja, das stimmt. Anders, ja, genau. Also das sah, glaube ich, auch bei den Sixers anders aus mit Bielica, aber der finde ich ganz schön, über Bielica zu sehen, was auch Basketball-IQ ausmacht einfach, weil, also er ist jetzt auch nicht der große Athlet, aber er weiß halt einfach, was er macht und auch, was er in Verbindung mit seinen Teamkollegen machen kann und dann eben kommt dieser Dreier dazu und Dave Jaeger setzt das Ganze halt wirklich sehr gut um. Also da finde ich auch, also coachingmäßig bin ich da schon auch beeindruckt, dass sie da über den Sommer da einfach so ein Ding gemacht haben. Und auch wie Jaeger eingreift, finde ich irgendwie ganz interessant. Das hast du irgendwie auch gegen Atlanta gesehen, als sie, ich glaube, Ende erstes Viertel, hat er gesehen, hat ihm die Offense nicht gefallen. Also in einem Play irgendwie, da war es halt ein bisschen statisch, ist alles ein bisschen rumgestanden und dann direkt Auszeit genommen und Play aufgemalt, hat dann darin resultiert, dass Hield bei der Hield einen relativ guten Dreier bekommen hat und da auch noch gefoult wurde, 4-Punkt-Spiel, aber dass der Coach so intensiv eingreift, habe ich mir nur in dem Moment gedacht, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, gerade bei so einem jungen Team und das halt, oder auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, ein sehr intensives Zeichen, dass da eine Idee dahinter steckt, was die einfach machen. Und da, wie du sagst, da merkst du schon, was du damit ausrichten kannst. Gerade wenn so viele Teams auch noch ein bisschen am Experimentieren sind, wie momentan. Und Fox sieht halt auch extrem gut aus. Also dieser Mix aus Geschwindigkeit und Defense und tut dem Ganzen gut, also obwohl der Dreier noch nicht fällt.
Also da siehst du halt auch so ein bisschen, dass er so eine treibende Kraft dahinter ist. So die Kings nehmen im Verhältnis immer noch irgendwie so, glaube ich, die fünftwenigsten Dreier, gemessen an ihren sonstigen Würfen, aber gehen halt relativ viel an die Freiwurflinie, haben halt echt viele Layups, was halt auch daran liegt, dass sie einfach viele Teams so ein bisschen überrennen, weil halt Fox einer der schnellsten Spieler der Liga ist und im Gegensatz zu Wall diese Schnelligkeit auch immer noch regelmäßig einsetzt. Da finde ich allerdings, die letzten Tage war jetzt vor allem nach diesem Spiel gegen Atlanta, wo er 31, 10 und 15 Assists hatte, dann war sofort überall, oh ja, jetzt hat Sacramento ihren zukünftigen Superstar, den Franchise-Player und so. Bist du der Meinung, dass er das sein kann? Oder also dass er dem schon gerecht wird? Oder also ich finde irgendwie, dass das nach einer nicht tollen Rookie-Saison und jetzt bisher sehr guten neun Spielen, also das muss man ja sagen, sehr guten neun Spielen, ein bisschen früh ist.
Das ist halt so der Klassiker, also dass man sich gern schnell irgendwie weit aus dem Fenster lehnt. Also ich finde schon, dass das Potenzial, dass man einig oder immer mehr an Potenzial sieht, zumindest ein sehr, sehr guter Franchise Point Guard zu sein. Also da, aber jetzt Superstar, mein Gott, also ich finde schon, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht bei ihm und dass man auch irgendwie sagen kann, dass die Kings in seinem Fall trotz des tiefen Drafts gut gedraftet haben. Sie haben einen Point Guard gebraucht, sie haben einen schnellen Point Guard gebraucht und den haben sie bekommen mit ihm. Und klar, also er hat immer noch Schwächen, also er überdreht auch noch manchmal so ein bisschen und auch, klar, bei dem Speed auch irgendwie verständlich und es fehlt einfach auch noch ein bisschen der Wurf von draußen, aber zum Beispiel, also was er hat, ist ein Midrange-Game, was ja gerade in Kombination mit der Schnelligkeit, klar, es ist jetzt nicht der beliebteste Wurf heutzutage, aber wenn ich das habe, also wenn ich das als Stilmittel einsetzen kann, dann ist es jetzt nicht so schlecht. Und er hat jetzt eben nicht nur diese eine Waffe, ich habe meinen Speed und wenn ich ja halt nicht zum Korb komme, na, blöd, sondern die Defense muss ich auf zwei Dinge einstellen. Und gerade dann, wenn der Spieler eben so schnell ist, macht es das Ganze schwieriger. Also ich sehe die Entwicklung positiv und ich glaube auch, dass die Kings in dem Draft den richtigen Spieler für sich ausgewählt haben und ich glaube, sie haben ihren Franchise Point Guard gefunden. Ob es dann wirklich der Superstar wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Finde ich auch einfach zu früh. Ja. Aber sie haben da gut entschieden.
Ja, also sehe ich eigentlich ähnlich. Wie gesagt, so Superstar-Thema ist früh, aber gerade wenn man irgendwie so den Kontrast jetzt zwischen den bisherigen Spielen und dem letzten Jahr sieht, finde ich, und da, nachdem wir jetzt die Folge über hauptsächlich auf John Wall rumgehackt haben, da nochmal als positiven Effekt. Ich finde, bei Wall konntest du halt irgendwann in seiner Karriere, so ich glaube im zweiten oder dritten Jahr erkennen, dass er so ein bisschen gemerkt hatte, okay, ich muss nicht immer Fullspeed gehen, sondern ich kann das auch einsetzen, also ich kann Tempowechsel auch als Waffe einsetzen und dadurch ist das Spiel für ihn ein bisschen langsamer geworden und dadurch war er dann auch noch besser in der Lage, halt die richtige Entscheidung zu treffen und bei Fox habe ich das Gefühl, dass diese Realisierung halt jetzt schon kommt, was halt ein sehr gutes Zeichen ist, weil er gerade mal 21 jetzt ist. So, natürlich überdreht er halt immer noch, es passiert schon noch, aber es ist schon viel, viel besser geworden als letzte Saison. Also, und das ist halt irgendwie was, wo man, also das ist gerade bei so einem jungen Point Guard halt echt schon sehr, sehr positiv, wenn so ein Schritt so schnell erfolgt. Von daher bin ich da auch relativ positiv gestimmt. Ich glaube, dieses Superstar-Thema letztendlich wird sich das wahrscheinlich daran klären, also wie er seinen Wurf noch verbessert. Ich meine, er sieht ja jetzt auch schon besser aus als letzte Saison, muss man dazu sagen. Und wie du schon gesagt hast, so Midrange-Game hat er, einen gewissen Touch hat er auch. Deswegen bin ich eigentlich auch optimistisch, dass er aus dem Wurf früher oder später was machen kann. Aber ich denke, das wird letztendlich halt bestimmen, wie weit er als Spieler wirklich kommen kann. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, jetzt erstmal, zumal sie jetzt momentan sowieso überhaupt gar keinen Druck haben und einfach jung sind und einfach spielen können, macht es auf jeden Fall Sinn, halt einfach zu testen, wie weit können sie mit diesem extrem schnellen Basketball kommen und wie weit kann er sich dabei halt noch entwickeln. Also es macht auf jeden Fall Sinn, viel jetzt auf Fox zu gehen, würde ich sagen. Und da ist es halt dann auch positiv, dass du jetzt dann eigentlich immer drei Shooter zumindest um ihn herum hast.
Ja, hier trifft er auch relativ gut mit knapp 49% von draußen. Also da.
Ja, der auch absolut on fire.
Was wirklich ein gutes Ding. Schampert auch irgendwie solide auf einmal wieder.
Ja, dem Braten traue ich absolut noch nicht. Das ist irgendwie sehr, sehr abgefahren, dass Iman Shumpert jetzt auch momentan irgendwie fast 44% seiner Dreier trifft und auf einmal wieder kompetent aussieht in Sachen Basketball. Ja. Da komme ich noch nicht ganz mit klar, aber Und man muss dazu sagen, mit Bogdanovic ist er eigentlich so der vermeintlich beste oder zweitbeste Wingplayer, den sie letzte Saison hatten, bisher noch gar nicht gespielt, von daher.
Irgendwie komischerweise, wir haben uns über die Kings lustig gemacht, aber müssen wir jetzt auch irgendwie mal sagen, jetzt, sie haben eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht, wie wir dachten, zumindest in dem Talent, das sie sich geholt haben, beziehungsweise schaffen es jetzt irgendwie aus diesem Pool irgendwie was ganz Gutes zu machen. Also ja, wie du auch sagst, das muss jetzt oder das wird höchstwahrscheinlich nicht so weitergehen und wahrscheinlich wird auch das Shooting so ein bisschen sich einpendeln. Aber trotzdem ist es irgendwie eine ganz schöne Entwicklung. Willie Cauley-Stein scheint auch sein Contract-Year, das er ja vor der Saison angesprochen hat, scheint er auch gut zu nutzen.
Ja.
Und an dieser Stelle würde ich gerne Auszeit nehmen.
Okay, Moment. Jetzt für 2 Minuten, ne?
Ja.
Na gut, dann darfst du jetzt loslegen.
Denn erstens fände ich saugut, wenn die Bulls einfach aus Prinzip Willie Cauley-Stein ein unfassbares Angebot machen würden. Weil einfach nur als Retourkutsche für Zach LaVine. Weil die Kings würden mitgehen, weil wenn jemand überbezahlt, dann die Kings. Dann müssen wir doch noch mal kurz ein bisschen Witze über die Kings machen. Obwohl die Bulls Willie Cauley-Stein gar nicht bräuchten, weil sie Wendell Carter Jr. haben. Auf den wollte ich noch kurz zu sprechen kommen, weil der nämlich echt, also der taugt mir, der Mann. Also er ist erstens stolzes Mitglied meiner Kawhi Leonard All-Stars, weil er viel Macht auf dem Feld, aber ohne viel Regung zu zeigen. Er ist, er guckt eigentlich fast immer gleich. Ist einfach irgendwie, finde ich, angenehm. Also er macht das so mit so einer gewissen Ruhe und egal wer da kommt, ist auch gegen Jokic wieder einen unfassbaren Job gemacht, ist im Post gegangen, ist verteidigt, also klar macht er Fehler. Also er ist ein Rookie, aber ich glaube, die Bulls haben mit ihm echt einen richtig, richtig guten Fang gemacht, der sehr, sehr gut zu Lauri Legend passen könnte und ich freue mich sehr über Wendell Carter und freue mich noch mehr, wenn sie trotz Wendell Carter den Kings oder Willie Cauley-Stein ein unmoralisches Angebot machen. Zurück aufs Feld.
Oh, echt? Jetzt schon? Du hättest aber noch. Willst du nicht noch irgendwie einen Rant über LaVine loswerden oder irgendwas?
Also ein Rant über
40 LaVine. Sekunden hast du noch.
Nee, ich habe gerade irgendwie nichts.
Ich bin enttäuscht. Na gut, dann sage ich nur kurz dazu. Ich stimme dir zu 100% zu, was Carter angeht. Also ich bin auch wirklich ein großer Fan. Der wird ein guter und also der ist vor allem auch jetzt schon ein guter. Also ich meine, siehst du irgendwie auch an der Statur jetzt schon, dass du den halt jetzt schon absolut nicht rumschubsen kannst, wie jetzt irgendwie einen normalen Rookie, sondern dass der defensiv auch direkt sich schon echt ganz gut behaupten kann und so. Also
hilft auch gut aus in der Defense. Also wie gesagt, macht einen guten Job und macht Lust auf mehr auf jeden Fall.
So, das war's mit den Bulls. Jetzt, es tut mir auch leid, ich werde nie wieder so viel in der Auszeit von dir sagen.
Nee, ich fand's gut. Also, Coach und Spieler soll ja auch bei den Wizards, weil ja auch übernehmen die Spieler ja gerne auch mal die Initiative im Timeout.
Nimm das Taktikbrett auch einfach mal weg.
Nimm das Taktikbrett, genau.
Und so, Scott Brooks ist endgültig auf Randy Whitman-Niveau angekommen. Also sehr, 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 sehr positiv läuft das alles.
Kings nochmal zurück. Also, wie siehst du sie so im weiteren Saisonverlauf?
Ich tippe sie so in etwa auf 35 Siege rum, wahrscheinlich, weil ich sehe sie absolut noch nicht, oder ja, sagen wir mal 30 bis 35, irgendwie was in der Größenordnung, schätze ich mal, weil Playoff-Qualität sehe ich da noch nicht. Sie hatten auch einen relativ dankbaren Schedule jetzt und wie gesagt, sind halt on fire von draußen und spielen mit einer komplett neuen Identität, die, glaube ich, ja, Teams früher oder später auch so ein bisschen realisieren werden, deswegen wird das ein bisschen zurückgehen. Andererseits, die haben ihren eigenen Pick nicht, deswegen gibt es keinen Grund zu tanken und deswegen, ja, werden sie jetzt auch nicht irgendwann komplett abschenken, sondern ich glaube, das ist jetzt ein kompetentes Team, was ein großer Fortschritt ist gegenüber den letzten Jahren und ja, es ist in der Spitze noch nicht so gut, dass man jetzt sagen kann, so die greifen wirklich ins Playoff-Rennen ein, aber irgendwie so die Größenordnung 30, 35 Siege, auf jeden Fall großer Schritt nach vorne, davon gehe ich so aus. Und dann kriegt leider kein Team aus dem Osten, weder die Celtics noch die 76ers, einen dramatisch guten Lottery-Pick aus Sacramento. Sad.
Sehr sad. Very sad.
It's true.
Warte nochmal ab. Marvin Bagley noch ganz kurz, haben wir noch gar nicht gesprochen. Also jetzt, ich finde, so in der Rolle haben sie es eigentlich ganz gut hinbekommen, dass er jetzt so hinter Cauley-Stein die diese fixe Rolle hat, das Rim-Running Big Man. Da finde ich, das ist für ihn, um reinzukommen, finde ich ganz gut. Also es wirkt noch ein bisschen roh, aber er hat seine Momente. Also es ist ein solides Debüt, oder?
Ja, absolut. Also er hat halt auch diese Voraussetzungen, was Schnelligkeit und Athletik angeht, dass er halt ohne Probleme dieses Tempo wunderbar mitgehen kann. Ja. Ich glaube, langfristig werden sie sich schon überlegen müssen, wenn sie, wie du schon gesagt hast, Cauley-Stein im Sommer dramatisch überbezahlen, nachdem ein entsprechendes Angebot aus Chicago kommt, wie sie die beiden dann nebeneinander primär einsetzen. So, ich denke, dass da müssen sie sich schon noch was überlegen, beziehungsweise da muss wahrscheinlich einer von beiden auch als Shooter noch große Fortschritte machen. Also ich meine, Bagley trifft bisher 55,6% seiner Dreier, aber er nimmt auch nur einen pro Spiel. Das ist jetzt nicht wahnsinnig aussagekräftig. Früher oder später wird das ein Thema sein, aber so die ersten Eindrücke finde ich absolut positiv. Also offensiv auf jeden Fall.
Hat auch Harry Giles, aber spielt nicht mehr ganz so viel jetzt.
Also ich meine, der hat halt so lange so gut wie gar keinen Basketball gespielt, dass du den wahrscheinlich auch einfach ein bisschen langsam
ranführen musst. Ja, aber vielleicht auch langsam ranführen, ja, hast recht. Sollte man jetzt auch nicht übertreiben.
Und dann läuft ja auch noch Scala Bissier rum, der bisher fast gar nicht spielt. Also, ja, das ist halt nach wie vor so, dass eigentlich ein bisschen zu viele große Leute in diesem Kader stehen, aber wie gesagt, auch darum kann es ja diese Saison ein bisschen gehen, da halt einfach so sich zu überlegen, welche Spieler sind jetzt die, um die wir das Team langfristig aufbauen wollen, zumal sie bei Cauley-Stein im Sommer die Entscheidung treffen müssen.
Dann sollten aber die Bulls vielleicht doch kein dickes Angebot abgeben, weil am Ende müssen sie ihn dann tatsächlich bezahlen und dann wurden sie zweimal von den Kings an der Nase rumgeführt und dann...
vielleicht ist das dann aber endgültig der Grund für Garpacks in den Ruhestand zu gehen.
Das stimmt, Win-Win-Situation quasi. Also ich bin doch weiter für das Angebot. Wenn wir gerade schon so bei Big Men sind, sollen wir dann zum Award kommen?
Machen wir.
Da geht's bei unserem wunderschönen Korbiger Award geht es nämlich diese Woche um zwei der größten Big Men, nicht körpergrößenmäßig, sondern spielerisch, die diese Liga jemals gesehen hat. Und zwar gibt's diese Woche den Tim Duncan Kevin Garnett Award. Stolzer Träger sind Andre Drummond und Joel Embiid. Es geht jetzt in keinster Weise um die Leistungsfähigkeit dieser vier Herren, sondern es geht um die Konstellation, nämlich auf der einen Seite der etwas ruhigere Vertreter der größeren Spieler, auf der anderen Seite der etwas lautere Vertreter der größeren Spieler und dann daraus resultierende leichte zwischenmenschliche Störungen. Also witzigerweise, ich war mir also gar nicht so bewusst, dass Tim Duncan und Kevin Garnett tatsächlich auch so ein bisschen so eine kleine Privatfehde haben, die...
Ja, relativ doll.
Ich hatte es komplett verdrängt. Auf jeden Fall war die aber verbal eher von, also einseitig, weil...
Überraschend.
Ja, sehr, sehr überraschend. Kevin Garnett war aber tatsächlich einer der wenigen Spieler, die Tim Duncan so richtig reizen konnten und so ein bisschen unter die Haut gekommen sind, ne?
Ja, wobei man, und also das ist halt der Punkt, wo der Vergleich dann mit Drummond nicht nur spielerisch, sondern auch also so ein bisschen hinkt, weil in den meisten direkten Duellen hat sich Duncan ja trotzdem irgendwie durchsetzen können.
Ja.
Also.
Ja.
Es hat ihn auf jeden Fall genervt und ich glaube, wenn man ihn heute fragen würde und er ausnahmsweise eine Antwort geben würde, gegen wen er in seiner Karriere am wenigsten gerne gespielt hätte, wäre wahrscheinlich KG ziemlich weit oben. Aber insgesamt hatte er, ich habe jetzt die genauen Head-to-Head-Statistiken nicht vor Augen, aber insgesamt hat er, glaube ich, die meisten Siege und wahrscheinlich häufig auch irgendwie die meiste, also hat sich schon meistens durchgesetzt, glaube ich, am Ende, oder? Moment, das gucke ich jetzt kurz nach. Okay, man muss sagen, Duncan für seine Verhältnisse waren die Statistiken sogar etwas niedriger. Also 19,3 Punkte, 12 Rebounds, 2 Blocks, 3,3 Assists in insgesamt 52 Spielen gegen Garnett. Garnett wiederum 19,8 Punkte, 10,6 Rebounds, 4 Assists, 1,9 Blocks, also relativ nah beieinander, aber Duncan hat 33 Spiele gewonnen. Und,
kann man dann sagen, dass Garnett Duncan auf sein Niveau runtergezogen hat?
Auf sein erbärmliches Niveau runtergezogen.
Ja, genau.
Bam.
Ja, aber auf jeden Fall, glaube ich, wäre Drummond ganz froh, wenn er auf Embiids Niveau käme momentan, wenn die zwei aufeinandertreffen. Weil jetzt letzte Nacht hat ihm auch wieder ordentlich eingeschenkt. Mit, was war 39-17?
Genau, 32 in der ersten Hälfte.
Ja.
Glaube ich, also gefühlt hat er 2 Minuten gebraucht, um Drummond 3 Fouls anzuhängen. Also, und dann nochmal 2 Minuten, um Zaza Pachulia ebenso viele Fouls anzuhängen. Das ist schon, also, das war schon unterhaltsam. Aber also bei jedem Duell, das die beiden gegeneinander haben, denke ich mir halt irgendwie, das ist kein fairer Fight. Also, allein schon, weil, also, Embiid hat ja schon beim letzten Spiel gesagt, dass er halt so Real Estate in Drummonds Kopf hat.
Ja.
Und man sieht es halt einfach richtig extrem, wenn die beiden gegeneinander spielen, dass es halt absolut stimmt. Also Drummond, wenn er gegen Embiid spielt, denkt immer, er müsste irgendwie dieses Privatduell annehmen, geht mit irgendwelchen, versucht 1-1 gegen Embiid zu gehen, irgendwelche komischen Layups am Court zu machen, in denen er fast immer schlecht aussieht, weil er einfach weil das nicht sein Spiel ist und weil es auch nicht, es ist kein Spieler, der jetzt einen wahnsinnigen Touch irgendwie um den Korb herum hat. Und wenn er dann irgendwie versucht, diese Privatduelle mit Embiid aufzunehmen, das liegt ihm überhaupt nicht, das liegt auch Detroit überhaupt nicht. Das ist halt immer wieder problematisch und du hast halt echt das Gefühl, dass du Drummond richtig ansehen kannst. ich hasse diesen Typen, der ist gemein zu mir und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also es tut mir ehrlich gesagt fast schon leid, weil das halt einfach kein faires Duell ist. Also mit Garnett und Duncan hast du zwei der absoluten Legenden der NBA-Geschichte, die auch irgendwie von Anfang an oder sehr schnell in der Liga halt absolute Superstars waren. Und ich meine, Drummond auch früherer Lottery-Pick und ein historisch guter Rebounder, muss man ja auch sagen, aber spielerisch ja einfach wirklich weit davon entfernt, was Embiid ist.
Aber weißt du, weshalb sich Embiid ausgerechnet Drummond ausgesucht hat?
Also soweit ich das beurteilen kann, labert Embiid jeden voll, gegen den er spielt. Also zumindest beim ersten Mal, wenn er gegen jemanden spielt und schaut dann, wie die Person reagiert. Und dadurch hat er so über die Jahre sich so ein paar Leute rausgesucht, gegen die er besonders Spaß hat. Also da ist Drummond, da ist auch Hassan Whiteside, der ebenfalls häufig denkt, er müsste dieses Duell annehmen, obwohl es für ihn nicht gut laufen kann. Und sich das schon mehrfach absolut lächerlich gemacht hat. Und Drummond scheint halt auch jemand zu sein, der das irgendwie versucht. Also ich meine, zum Beispiel mit Boogie, den er spielerisch jetzt nicht einfach komplett dominieren kann, wäre mir das jetzt nicht bewusst, dass das auch schon so gelaufen ist. Und ich meine, Embiid hat ja selber schon mal gesagt.
Und da ist der Punkt.
Ja.
Deswegen geht es mir auch ein bisschen auf den Sack. Also wie so der Schulhof-Bulli, der sich irgendwie den kleinen Streber raussucht.
Ja, den Punkt finde ich auch nicht so easy. Also ich meine, das ist ja wiederum bei Embiid, er hat ja zum Beispiel zugegeben, dass er in seinem ersten Spiel versucht hat, Tim Duncan voll zu labern und der es einfach komplett ignoriert hat. Das ist ja, dann gut. Wieder, okay. Das dann zu diesem Award auch wieder gut passt. Tim Duncan abgehärtet durch die Duelle mit Garnett. Denkt dann wahrscheinlich okay, die Sprüche, die KG in meine Richtung gebracht hat, die kannst du sowieso nicht überbieten. Also mach einen Kopf zu, alles gut. Das kommt halt nicht bei jedem an. Und ich denke, also da hast du schon recht, die Leute, wo Embiid das Gefühl hat, okay, die haben da ein richtig großes Problem mit, da macht es ihm, also da setzt das halt gerne ein. Und gegen die Leute verschafft es ihm ja auch wirklich einen Vorteil, wobei er den Vorteil wahrscheinlich auch hätte, wenn er einfach nichts sagen würde, wer weiß.
Gibt es ja so ein bisschen der Lächerlichkeit preis. Also ich meine, Anthony Davis wäre jetzt vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner in dem Fall. Ja, boah. Ich finde es halt auch, ich meine, das erste Spiel, nachdem er gesagt hat, er hat Real Estate in seinem Kopf, haben sie auch verloren.
Das war das, wo Griffin komplett durchgedreht ist, ne?
Ja, ich glaube.
Das war das 50-Punkte-Spiel.
Und dann ist es halt auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen albern. Aber ja.
Wobei Embiid in dem Spiel auch viel, viel besser war als Drummond, muss man dazu sagen.
Ja, klar, aber trotzdem, wenn ich das Spiel verloren habe, kann ich mich ja hinterher nicht hinstellen und dann ist es irgendwie too much, in meinen Augen zumindest.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ich finde es, dass es das Team nicht weiterbringt, wenn Drummond dann irgendwie auch immer Dinge versucht, die er eigentlich nicht kann. Ist auf jeden Fall richtig. Trotzdem finde ich es irgendwie eher ganz cool, wenn ich trotzdem denke, oder wenn ich das Duell annehmen will, zeugt er von guten Einstellungen, aber ist natürlich auch vielleicht noch geschickter wäre vielleicht, wenn man sagen würde, ich mache einfach weiter mein Ding, schau, dass ich dir da wehtue, wo ich dir wehtun kann und dann schauen wir, dass wir am Ende das Spiel gewinnen und dann kannst du noch so viel reden.
Ich fand's jetzt in dem Spiel gestern auch wieder ganz, ganz unterhaltsam und eigentlich auch ein ganz positives Zeichen für die Pistons, auch wenn sie das Spiel ja verloren haben, dass Griffin so ein bisschen auch versucht hat, die Ehre zu verteidigen. Also ich fand es ganz interessant, dass er am Ende, als das Spiel eigentlich schon entschieden war, immer wieder dann in den Post gegen Simmons gegangen ist und den halt weggedrängt hat und gegen den gescored hat. Also dass ihm das halt irgendwie, man hatte das Gefühl, ihm ist wichtig, dass er das mal zeigen kann, okay, ihr habt hier auch so Matchups, in denen ihr nicht gut aussieht. Das fand ich ganz interessant. Und also vielleicht ist das ein positives Zeichen, wenn man irgendwie schaut, so was Teamchemie und Zukunft bei den Pistons angeht.
Durchaus.
Und wie gesagt, durchaus. Gegen böses Blut ist, finde ich, auch absolut nichts zu sagen. Es soll ruhig mehr Teams und mehr Spieler geben, die sich nicht leiden können, auch wenn es in dem Fall kein fairer Fight ist.
Ja, also eine Rivalität zwischen Tim Duncan und Kevin Garnett ist auf jeden Fall spannender als eine zwischen Andre Drummond und Joel Embiid.
Ja.
Dennoch geht der Tim Duncan Kevin Garnett Award an Andre Drummond und Joel Embiid.
Herzlichen Glückwunsch, ihr Lappen.
Dem ist nichts hinzuzufügen, weshalb wir jetzt auch am Ende sind. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen sehr, dass wir uns nächste Woche wiederhören, dass ihr in der Zwischenzeit uns anschreibt, wenn ihr Lust dazu habt oder wenn ihr das Bedürfnis dazu verspürt, über Twitter, über Facebook, dass ihr uns vor allem wie jede Woche eine Rezension auf iTunes hinterlasst, dass ihr uns auf Spotify zuhört, wo auch immer. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und wie gesagt, hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.
Reingehauen.